Para mí el mayor valor de Europa es la unidad, que nos permite ser iguales a pesar de que todos somos diferentes.
Mi îmi place Europa, pentru că nu mă obligă să aleg între patria mea veche și patria mea nouă.
J'aime l'Europe parce que ça fait 70 ans presque que la France et l'Allemagne ne se sont pas mis sur la gueule. Et ça, c'est un record.
Yo estoy a favor de Europa. Somos un continente con los mismos valores y estos valores las tenemos que defender en el mundo.
Mon père est allemand, ma mère est française et je n'ai jamais eu à choisir un camp.
Ich find's total geil, dass wir auf einem Kontinent leben, wo es so viele unterschiedliche Kulturen gibt. Und ich habe in der Schule schon das Glück gehabt, Schüleraustausche zu machen. Wir haben jetzt das Internet, wir wachsen immer mehr zusammen. Und kein Mensch braucht mehr nationalistische Kackscheiße wie von der AfD. Also trefft euch und lasst uns zusammen ein geiles Europa bauen. Danke.
Die Frontiere sind da. Da in Europa.
Alors, on veut construire la société de l'information avec tout le monde. C'est avec le monde entier que l'on construit cette nouvelle société et évidemment aussi en Europe.
Und wir werden es in einem gemeinsamen Europa machen, wo die rechte Demokratie hat.
Willkommen zum Klamauterfest. Ich bin hier auf der Open Mind im Garten, deshalb hört man vielleicht so ein bisschen die Blätter rascheln und sitze hier mit Alios, Alexander und Julia. Und das Thema ist ja Europa bzw. die PPEU. Was ist die PPEU? Alios, fang mal an.
Ja, die PPEU ist sozusagen der Arbeitstitel des Versuches von verschiedenen Piraten aus ganz Europa, eben eine Organisation zu gründen im Rahmen des europäischen Parteiengesetzes. Also so wie wir mit der Piratenpartei Deutschland, eine Partei nach dem deutschen Parteiengesetz sind, gibt es halt auch die Möglichkeit auf europäischer Ebene so eine Organisation als Europapartei quasi zu gründen. Und das ist ein Prozess, der hat vor gut anderthalb Jahren, glaube ich, so angefangen. Und da stehen wir jetzt im September sozusagen kurz davor, einen Haken dran machen zu können und das Ding zu gründen. Und das
ja, nicht ganz, ja, muss man. Also am 4. September wird in Luxemburg eben, also die Gründung der PPEU oder der Beginn des Gründungsprozesses der PPEU offiziell bekannt gegeben. Das heißt, es gibt dann eben die Möglichkeit für alle Piratenparteien, die eben an der Gründung partizipieren müssen, in den nächsten Monaten die Satzung und das Manifest zu ratifizieren. Mhm. Aber es gibt eben keine Möglichkeiten mehr, dort wesentliche Änderungen einzubringen. Das heißt, die Texte, der Entwurf der Satzung und des Europäischen Piratenmanifests sind dann fix. Es gab ja einen langen Prozess, wo alle Parteien sich beteiligen konnten und auch Änderungen einbringen konnten. Aber praktisch, also bei der Veranstaltung am 4. September in Luxemburg, werden diese Texte vorgestellt und finalisiert und quasi damit ja die Gründung und der Wille zur Gründung der PPEU bekannt gegeben.
Man muss da vielleicht eben zu erklären, das Interessante bei so einem Prozess ist ja, bei den Informatikern sagt man dann irgendwie so ein Bootstrapping-Problem. Das heißt, so wie man das vielleicht bei uns innerhalb der Piraten kennt, ne, wir haben dann irgendwie Parteitage, wo es Geschäftsordnungen genau gibt und eine Satzung, die das alles so ein bisschen regelt, wie man da zu Entschlüssen kommt und so weiter. Aber das hat man in dem Moment einer Neugründung, hat man das ja alles noch gar nicht. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein Regelwerk wirklich, unter dem man so etwas erarbeitet. Und deswegen ist dieser Prozess etwas langwieriger.
Ist auch sehr kompliziert, weil es ja auch diese wirklich europäische Partei, also das Konzept einer europäischen Partei, in der Form ja auch sehr jung ist. Also natürlich gibt es die Zusammenschlüsse, die Sozialdemokraten aller Länder und so weiter und auch die Konservativen und so, aber dieses wirklich als eine Partei, die dann auch eigene Geldmittel bekommt, also es ist finanziell auch eben von der EU, von Europa fließen auch Geldmittel, ist ja auch ein Konzept, wo man noch nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll und kann, ja, wie diese Partei auch agieren kann. Wenn wir die jetzt zum Beispiel dann bei der nächsten Wahl ins Europaparlament wählen würden, wie werden da die Listen bestimmt und so weiter, das sind ja alles Sachen, die ja überhaupt noch gar nicht, auf Dauer ist das schon, sollte das schon das Ziel sein, eine europäische Partei zu haben. Aber das sind alles Fragen, das ist ja jetzt schon total viel zu weit und daher kommt, dass das momentan halt noch viele Sachen aber so ein bisschen...
Ist das überhaupt eine europäische Partei? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, sind da doch keine Leute Mitglied.
Genau, das ist nämlich wichtig.
Ja. Also das.
Das sind ja also genau die Effekte. Die ich meine, dass es halt das noch nicht wirklich gibt. Ne?
Also erstmal, naja, gibt's eigentlich schon sehr lange, nicht? Die Bildung europäischer Parteien geht ja parallel mit der Europäischen Union, der Entstehung der Europäischen Union. Also Keimzelle war ja die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, als Montanunion bekannt. Dann wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG, gegründet und natürlich
dann auch Euratom.
Doch, und es gab zu diesem Zeitpunkt ja schon die Parlamentarische Versammlung. Das heißt, die Parlamente aller Mitgliedstaaten dieser Gemeinschaften haben eben Abgeordnete in ein europäisches Parlament delegiert. Und
eben
an
delegiert.
An dieser Stelle haben sich aber auch schon Parteien ähnlicher Ausrichtungen auf, also innerhalb dieser kleinen Gemeinschaften schon zusammengeschlossen. Also es gab auch seit 1957 schon lose Parteienbündnisse. Und das, worauf wir uns heute beziehen, ist ja die Richtlinie der Europäischen Union zur Bildung einer Partei innerhalb der Europäischen Union. Die ist vertraglich zuerst 1992 verankert worden, inzwischen mehrfach geändert. Also wir haben gerade eine geänderte Version und das, was eben beabsichtigt ist, dass die europäischen Piratenparteien eben eine Partei nach dieser europäischen Parteienrichtlinie auch gründen. Was dann eben auch zur Folge hat, dass da wir ja im Moment, also durch die schwedischen Abgeordneten schon im Europäischen Parlament vertreten sind, dass wir dann auch Geldmittel von der Europäischen Union, also europäische Parteienfinanzierung erhalten.
Aha. Und man muss eben, aber das sollte ich deine Frage vorhin verstanden, eben dazu erwähnen, dass man das ganz schnell verwechseln kann. Weil wenn man von Partei erstmal ausgeht im ersten Moment, dann geht man noch davon aus, irgendwie so wie jetzt in Deutschland bei den Piraten, ich bin da Mitglied als Person in dieser Partei.
Ja, genau. Also ich dachte immer, das sei die Definition von Partei. Dass sich Leute zusammenschließen, weil sie eben alleine nichts ausrichten können. Deshalb bilden sie halt solche Gruppen, um dann eben ihre Leute...
Aber das ist in der Europäischen Union und auch, das gibt es ja auch global, diese Zusammenschlüsse, ja, also dass man halt quasi sieht, okay, es gibt die gleiche Partei in ganz vielen Ländern und wir schließen jetzt Dachverbände zusammen und so weiter. Dann auch die Grünen dann, und das, aber ich glaube jetzt, was jetzt gerade passiert, ist das schon, dass dann Umbruch stattfindet, also dass wir jetzt quasi mit der PPEU noch so ein bisschen in diesem so diese Reste von dieser Dachverbandstruktur noch mitnehmen. Wir sind eben keine, sind ja keine Mitglieder der PPEU.
Das ist genau das, was daher noch kommt. Das hat genau so, den Prozess so schwierig gemacht. Also ich möchte erstmal nur sagen, dass die Europäische Parteienrichtlinie schreibt das nicht vor. Das heißt, nach der Europäischen Parteienrichtlinie ist es möglich, eine mitgliederbasierte Partei zu gründen. Das hat aber bislang noch keine Gruppierung gemacht. Also es sind im Moment 14 europäische Parteien bekannt. Also die älteste ist tatsächlich die Europäische Volkspartei, die EVP, wurde 1976 gegründet und besteht eben aus der Christlich-Demokratischen Union und anderen konservativen und christlichen
aber
Parteien.
Aber eben national orientiert, an den Nationalstaaten orientiert. Und das wäre ja was langfristig
zu überwinden. Ja, also das ist dann schon wie die Fraktionenbildung im Europäischen Parlament, das sind dann schon so Wertegemeinschaften, nicht die, also jedenfalls im Europäischen Parlament durchaus nicht rein nationalstaatlich basiert arbeiten.
Ja, aber die Struktur aber der Partei.
Aber die Struktur der Partei sind immer eben Dachverbände, das heißt, dass in der Partei eben nur die nationalen Parteien Mitglied sind. Aber speziell eben auch die EVP, also Europäische Volkspartei, hat von Anfang an, ich kenne das ja aus der europäischen Bewegung, also durchaus auch die Mitglieder eingebunden, eben durch entsprechende Konferenzen und Treffen eben über die nationalen Grenzen hinweg. Die zweitälteste, das ist interessant, ja, weil also man kann ja direkt sagen, dass die Europäische Volkspartei hier Vorreiter war, also die 1976 schon.
Die Konservativen,
ja, interessant. Genau. Dann, als das eben in den europäischen Verträgen 1992 verankert wurde, gründete sich die SPE, die Sozialdemokratische Partei Europas. Also die haben zwar, und das ist genau eben ähnlich die Diskussion, die wir bei den Piraten hatten, nicht, weil die hatten ja ihre Sozialistische Internationale. Genau. Dann haben sie gesagt, was brauchen wir dann noch, so eine europäische, wir sind ja eh international. Genau. Nicht? Und deswegen,
was man von den Piraten auch sagen kann,
das ist eine internationale Bewegung. Genau, das würde ich,
ganz genau.
Also, aber das war ja auch die Diskussion, die wir bei den Piraten hatten.
Und ich glaube, und ich hoffe, dass das auch langfristig, das war meine Idee, als ich das im Bundesvorstand angefangen habe, mit also ein Team aufzubauen, dass es halt ein bisschen konkreter macht. Da hatten wir auch echt Glück mit Martina, die da auch die an den Statuten ganz fleißig gearbeitet hat. Und das
Martina
ist also,
wer?
Das ist wie heißt sie?
Böser.
Böser, genau.
Entschuldigung. Luna Louf.
Luna Louf heißt sie auf Twitter, genau. Und sie hat da, also auch danke einfach mal, wenn sie den Podcast hören sollte, weil sie echt einen großartigen Job da gemacht hat. Oder aber langfristig schon die Idee auch zu sagen, also meine Idee, die ich immer im Hinterkopf hatte, zu sagen, eben doch eine europäische Partei, bei der man Mitglied wird, wo man auch eine europäische, also wo man auch den Prozess der europäischen Einigung verstärken kann, eine europäische Öffentlichkeit eher herstellen kann, weil Parteien ja auch zumindest aus einer deutschen, aus dem deutschen Verständnis heraus ja zum auch zum Meinungsbildungsprozess ja beitragen sollen und das eben auch auf europäischer Ebene. Also das ist, das manchmal mit Altlasten, das ist so eine Entwicklung in den letzten seit der Europäischen Union und so langsam wird es geht immer weiter weg vom Nationalstaat und von der nationalstaatlichen Organisation vor allem.
Ja, aber ich kann ja vielleicht ein bisschen mal was dazu sagen, also wie es aus meiner Perspektive, ich selber war ja gar nicht so, da war ist der Alex gleich der Experte, der war ja irgendwie auf den ganzen, es gab eine Menge.
Bis auf Aarau war ich auf jeder Konferenz.
Genau, also es gab halt, wie gesagt, vor anderthalb Jahren, einfach nochmal um den geschichtlichen Abriss bei den Piraten nochmal irgendwie so einmal linear runterzubeten, also vor anderthalb Jahren fing das halt an, das hat Julia damals im Bundesvorstand gemacht, habe ich dann übernommen. Das war eine Phase, wo man sich halt erstmal getroffen hat, eben noch ohne, das war das, was ich eben meinte, irgendeinen formellen Rahmen, sondern man hat sich getroffen, darüber gesprochen, wie man das jetzt haben will. Aus meiner Perspektive gab es da so ein bisschen so zwei Ansichten bei den verschiedenen Piratenparteien. So die eine Sicht war so ein bisschen drauf, okay, wir machen diesen Hack jetzt, irgendwie, wir haben gesehen, da gibt es Geld zu holen bei der EU, was brauchen wir dafür? So, wir brauchen irgendwie eine europäische Piratenpartei. Wie geht das? Wir müssen Leute zusammenbringen, eine Satzung schreiben und eine Art Manifest, ein Programm.
Nein, das braucht man nicht.
Okay, dann
die Satzung.
Man braucht die Satzung, aber ich dachte, es brauchte auch ein Manifest nach dem europäischen
Gesetz. Nein, braucht es nicht.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Auf jeden Fall war das das, was die Piraten dann getan haben, nachdem man sich so allgemein verständigt hatte auf mehreren Konferenzen, hat man dann eben mehrere Arbeitsgruppen geschaffen. Da war eben eine der Gruppen eben eine, die eine Satzung erarbeitet. Die andere Gruppe hat dieses Manifest erarbeitet.
Auch noch nicht ganz, aber fast.
fast, du kannst es gleich. Ich erzähle einfach nur so aus der, ich war nur das Reisebüro im Bufo irgendwie, um irgendwie zuzusehen, dass überall einer war und dass man zusammen irgendwie hinreisen konnte. Ja, und jetzt sind sozusagen die Gruppen quasi fertig mit ihrer Arbeit. Da gab es halt, man kennt das, Satzungsdiskussionen und auch Programmdiskussionen. Inwieweit möchte man so ein Programm machen? Bei den Satzungsfragen sind da natürlich auch solche Fragen irgendwie interessant. Wer darf da eigentlich stimmen und wie soll das ablaufen und solche Sachen. Aber da gibt es jetzt sozusagen einen Kompromissentwurf. Und da wir jetzt sozusagen aber noch nicht sagen können, wir berufen jetzt den Parteitag der Europäischen Piratenpartei oder so etwas ein und da beschließen wir was, ist sozusagen das Ziel von diesem Treffen Anfang September in Luxemburg, diese Bestandteile von den Arbeitsgruppen zusammenzutragen und dass die dort anwesenden Repräsentanten der einzelnen Piratenparteien, die das gründen wollen, sozusagen ich glaube, in der Wirtschaft nennt man das ein Letter of Intent. Also, dass man irgendwie quasi so unterschreibt, okay, wir haben das zusammengetragen, wir halten das für einen guten Gründungsvorschlag, um solch eine Partei jetzt auch endlich zu gründen. Und dieser Vorschlag wird dann eben in die einzelnen Piratenparteien getragen. Das heißt, in der internationalen Koordination werden wir dann nach Luxemburg das irgendwie in einen Antrag einarbeiten. Der ist wahrscheinlich, der Antragstext wird relativ kurz sein. Die Piratenpartei Deutschland tritt der PPEU bei, aber der Anhang wird dann länger, da hängt natürlich dann die Satzung und all dieses drin. Und wir wollen natürlich versuchen, dann auch zu erklären, was hat das für Konsequenzen? Muss die Piratenpartei Deutschland ab jetzt irgendwelche Gelder zahlen? Und da entscheidet dann sozusagen in Bremen dann hoffentlich der Bundesparteitag drüber, ob wir als Piratenpartei Deutschland Mitglied innerhalb der PPU werden. Und das ist dann eben, diese Organisation wird Mitglied und nicht jetzt irgendwie alle Mitglieder der Piratenpartei Deutschland werden auf einmal automatisch Mitglied, sondern es ist so eine Delegationsebene quasi im Moment dazwischen.
Das sind auch genau die Strukturen, die wir halt immer noch haben und die wir halt auch, die auch erst, wo man auch sieht, daran kann man, glaube ich, auch schon sehen, wie weit der Einigungsprozess ein bisschen auch ist in Europa. Ne? Also dass halt immer noch diese nationalen Strukturen so stark sind, dass es nicht so einfach geht, das wegzuwischen, sondern dass es immer noch über diese Strukturen
geht. Genau, und das haben wir natürlich ganz genau zu spüren bekommen bei diesem ganzen langwierigen Diskussionsprozess. Ja. Wobei eben hier noch besonders berücksichtigt werden musste, dass durch den Erfolg der deutschen Piraten und den Mitgliederzuwachs die deutschen Piraten natürlich den anderen kleinen europäischen Piratenparteien als ein bisschen übermächtig und suspekt erschienen sind. Nicht auf der einen Seite haben sie sich gefreut, weil da auch eine große Organisation ist, die Unterstützung leisten kann. Auf der anderen Seite haben sie natürlich zu Recht befürchtet, dass sie als kleine Parteien da dann auch nicht mithalten können und möglicherweise eben auch ein bisschen untergehen unter deutschem.
Auch die Piratenpartei hat ein diplomatisches Parkett quasi.
Gut, und jetzt gehen wir doch mal.
Darf ich noch ganz kurz davor, weil ich das vielleicht auch wichtig finde fürs Verständnis, bevor wir jetzt in die Details gehen, dass diese europäische oder auch weltweite Dimension, dass es Piratenparteien in über 60 Ländern gibt, diesem Mythos Piratenpartei, wie man es nennen soll, oder diesem Phänomen, ganz stark dazugehört. Interessant ist halt, dass wir in Deutschland oder viele Piraten da eigentlich, die wissen, da ist irgendwas PPI, PPEU, irgendwas gibt es da oder so.
Und ja, es gibt immer was mit PP.
Und das war es dann. Das ist verständlich, weil wir halt so erfolgreich waren. Das heißt, wir hatten irgendwie Wahl und dann haben wir das gewonnen und dann mussten wir uns damit. Das heißt, ich glaube, die deutschen Piraten sind aus erklärbaren Gründen sehr, sehr nach innen fokussiert. Und es ist wirklich toll, wenn man sich auf diesem piratendiplomatischen Parkett bewegt, also auch viele Piraten aus anderen Ländern kennenlernt, zu sehen, was da läuft, dass die, welchen Blick die auch auf die deutsche Piratenpartei haben und so weiter. Also es macht den Kopf manchmal auch frei, um wieder zurück auf die eigene Mailingliste zu gehen.
Ja, aber warum hat man nicht gesagt, naja, wir machen eine Partei, wo Leute auch Mitglied werden können? Weil es geht doch sogar beides.
Lass mich das doch bitte jetzt
Alex.
Erklären, ja, weil ich muss dazu sagen, wir haben ja angefangen beim Treffen der PPI, also der internationalen Dachorganisation in Prag, am 14. und 15. April in 2012. Das war ein großes Treffen, ja auch von der Presse sehr begleitet. Das war ja während unserer Hochzeit der Wahlerfolge. Und da sind wir eben reingegangen und haben gesagt, wir möchten gerne eine europäische Partei haben, in der auch Individuen, also Piraten, Mitglied werden wollen. Ja. Und das stieß da schon auf relativ großen Widerstand. Wir haben dann eben also so eine Erklärung, Prague Declaration, verabschiedet, die wir auch, das war in Bochum, nicht?
Neumünster, glaube ich.
Oder Neumünster verabschiedet haben, nicht? Da wurde eben gesagt, dass die europäischen Piratenparteien eben gemeinsam in den Wahlkampf zum Europäischen Parlament, also in 2014, gehen wollen und b, dass die europäischen Piratenparteien eben daran arbeiten oder darin interessiert sind, eine europäische Piratenpartei zu gründen. Also relativ schwaches Statement, aber daraus haben sich dann eben zwei Arbeitsgruppen gebildet, die sich auch abwechselnd getroffen haben. Das eine war eben die Status Group, also die Satzung ausgearbeitet hat. Das andere war die Program Group, die eigentlich gedacht war, wenn man so will, Bausteine eines gemeinsamen europäischen Wahlprogramms auszuarbeiten. Und das erste große Treffen der Status Group fand dann in Barcelona statt. Und dort war eigentlich alles schon sehr gut vorbereitet. Wir hatten also eine vorbereitete Satzung. Und die wurde in diesem Treffen dann also ziemlich zerpflückt. Ja. Und das erste war eben, komme gleich zum Manifest, nicht? Also es ist natürlich schon notwendig, so Ziele zu beschreiben, aber gibt keine Vorschriften, nicht? Was da drinstehen soll, nicht? Und da waren eben so gemeinsame Programmpunkte in den Zielen, nicht? Und dann kamen dann die Schweden und haben gesagt, das ist alles schon viel zu konkret und wir wollen ja keine politische Organisation, wir wollen ja nur eine organisatorische Dachinstruktion. Also wurde das dann abgestimmt und alle Ziele gestrichen und nur reingeschrieben, nicht, das Ziel der Organisation ist eben im Sinne ihrer Mitglieder zu arbeiten. To work in the interest of their members, ja. Und dann, ja. saßen wir natürlich da und haben gesagt, naja, das war jetzt nicht unbedingt das, was wir wollten. Ja,
ja, aber das ist doch auch wieder widersinnig. Also ich meine, wir hatten vorhin schon das Problem mit der Parteidefinition. Und jetzt sagt man, eine politische Partei soll keine Politik machen. Das ist ganz komisch.
Ja, das ist so dieser Piratenansatz, das Verwalten für die Politik wird von der Basis gemacht.
Nee, das ist man bei den Piraten. Eine politische Partei aber soll keine Politik machen. Das ist wichtig, also, oder interessant, auch zu sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Piratenparteien auch in ihrer gesamten Herangehensweise sind. Also das ist auch das Image, was man dem deutschen Piraten zuschreibt, ist eigentlich ein sehr klassisches. Ja, es sind halt so dieses, sie haben alles geregelt, sie sind sehr formell. So dieses preußische Image haben wir auch als deutsche Piratenpartei nicht böse gemeint, sondern immer mit so einem Schmunzeln. Zum Beispiel die schwedische Piratenpartei, die hat ein sehr, sehr großes Board. Die machen sehr viel auf Board-Ebene und die anderen Leute sind irgendwie halt so im Internet. Also sie sind noch sehr, sehr stark an dieser...
Feedback haben sie nicht. Sie haben überhaupt, soweit ich weiß, gar keine.
Sie lehnen das sogar teilweise sehr, sehr stark ab. Also das ist für sie alles irgendwie...
Sie haben diesen Online-Parteitag, wenn ich das richtig sehe, wo dann irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt sich alle, die wollen dann online irgendwie... Richtig, ja.
Also wir Deutschen machen das, glaube ich, sehr, also auch dieses, du hast das ja auch gerade geäußert, so der Sinne einer Partei und so weiter und so fort. Und ich pauschalisiere jetzt maximal höchstwahrscheinlich, aber die Schweden sind halt irgendwie, okay, das ist irgendwie ein Hack. Wir brauchen irgendwie, also sehr utilitaristisch, also wir brauchen irgendwie dieses Parteidings und dieses europäische Dings, das brauchen wir eigentlich nur, um Kohle zu kriegen, um unseren Aktivismus für die politischen Ziele und nicht so staatstragend. Also da eher ein gewisser Pragmatismus oder wie man das beschreiben soll.
Ja, und das hat eben auch Vorteile, wenn man da eine europäische Partei hat, die mit Büro in Brüssel, nicht, die eben auch gemeinsam mit den europäischen Abgeordneten dort arbeiten.
Genau.
Ja, aber da ist doch wirklich, ich meine, jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre europäischer Abgeordneter der Piratenpartei. Irgendwie muss ich ja wissen, was ich jetzt zu tun habe. Man kann mir natürlich alles selber ausdenken, so Kraft meiner Wassersuppe, ich denke mir mal, ja, das ist jetzt piratisch. In gewisser Weise muss man das natürlich als Parlamentarier immer tun, weil nie alles sozusagen von der Basis bestimmt wird. Aber ich muss doch an irgendwas angebunden sein. Also irgendwo muss ich doch...
Das ist eine ähnliche Frage, so ein bisschen glaube ich, die Sicht, was man da will, was wir auch innerhalb der deutschen Piraten lange und immer mal wieder diskutieren, irgendwie unter diesem Titel irgendwie verwaltender oder politischer Vorstand. Und ich glaube, ganz ähnliche Diskussionen gab es dort auch. Also wollen wir eigentlich nur so ein Utility-Vehikel, das hat irgendwie drei Angestellte, also Minimum Anforderungen, damit wir die Kohle kriegen und all diese Dienstleistungsvorteile für Abgeordnete ausnutzen können, die man halt so, also die Features mit möglichst wenig Aufwand einsammeln. Also wirklich nur so Teil, was da läuft.
Wenn man Geld bekommt, muss man es auch für irgendwas ausgeben.
Also richtig, für die politische Arbeit. So, und dann kann man eben... Und wenn man dann halt weitergeht, eben in Richtung politischer Partei, dann muss man natürlich anfangen, eben viel mehr sich zu überlegen, wie ist das alles legitimiert, wer entscheidet. Und wenn es dann noch mit wirklich politischen Aussagen einhergeht, dann wird es ja noch ein bisschen komplizierter. Und dann muss man natürlich irgendwann, das sind einfach unterschiedliche Vorstellungen, und dann heißt das auch noch alles Partei. Und das ist, macht es sehr...
Naja, es ist schon natürlich so gedacht, dass die europäischen Abgeordneten der Piratenparteien, die es wahrscheinlich nicht geben wird, aus verschiedenen Ländern im nächsten Europäischen Parlament, also ein gemeinsames Programm vertreten. Also das, was eben von allen, möglichst allen europäischen Piratenparteien noch geteilt wird, nicht? Und da ist dann das Geld zum Beispiel auch wichtig. Dann kann man nämlich auch Konferenzen veranstalten, wo man dann eben auch natürlich mit Piraten arbeitet, wo eben auch die Ideen aus den verschiedenen europäischen Piratenparteien diskutiert werden und zu gemeinsamen Ergebnissen gekommen wird. Aber eben entscheidend ist, dass die europäischen Piratenparteien, die anwesend waren, immer darauf bestanden haben, dass die letztliche Entscheidung, nicht was denn in diesen gemeinsamen Katalog kommt, was gemeinsame Politik dann ist, von den nationalen Mitgliederversammlungen getroffen werden, nicht? Und das ist eben das alte klassische Modell, nicht? Also im Grunde genommen, das habe ich ja auch schon gesagt, haben wir jetzt nach diesem Prozess das, was eben die anderen Parteien auch haben, was ich ein bisschen schade finde, nicht? Ich dachte, dass die Piraten da ein bisschen innovativer sein können.
Ja, das hätte ich auch gedacht, ja.
Aber gut, das ist wahrscheinlich so, nicht? Also es hat eben seine Gründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Das sind einfach bürokratische Fragen auch. Ja? Also Sachen, die man organisieren kann. Ich meine, wir kriegen es ja in Deutschland auch nicht hin, zum Beispiel viele Sachen ordentlich zu organisieren und da die innerhalb also eines sehr klar abgesteckten Feldes schon neu, so, also auf der Struktur jetzt so neue Impulse zu setzen, wie wir uns das jetzt zum Beispiel in dieser Runde wünschen würden. Ja? Also, und dann das Ganze nochmal mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Hintergründen und so.
Es gäbe doch zum Beispiel eine Möglichkeit, also das kommt mir jetzt auch als Idee. Man könnte ja sagen, man macht tatsächlich eine Struktur, und diese Struktur kriegt es dann irgendwie hin, zum Beispiel ein Euroliquid, alle europäischen Piraten irgendwie dazu zu bekommen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen.
Das gibt es.
Das wäre ja doch
das Ideal. Da kann man zwei Sachen zu sagen.
Sag du mal.
Du bist jetzt auch weg. Okay. Also zum einen tatsächlich gab es diese Diskussion auch, und die haben wir eben so ein bisschen unterschlagen. Auf der Ebene. Es wurde sich auch eben eine Arbeitsgruppe dann noch gebildet, die sich genau um das Thema kümmern wollte, unter italienischer...
Also es war keine Arbeitsgruppe, das waren Italiener.
Ja.
Ja, nämlich das können ja die Zuhörer also auch nicht wissen. In Italien ist es nämlich so, da geht Liquid Feedback ziemlich steil durch die Decke.
Ich wollte ja gerade weitererzählen, nicht? Also das war... Also, die erste Geschichte, die gezählt habe, also was die Ziele sind, da sollte eben eigentlich nichts Politisches drinstehen, ursprünglich. Dann die Organisation, also die große Frage, macht man eine Mitgliederorganisation oder macht man eben so eine Dachorganisation der Organisation, also der Parteien? Und da waren wir von vornherein klar, dass eine reine Mitgliederorganisation nicht möglich ist, aufgrund dieser Missverhältnisse. Das wäre dann ein Ableger der deutschen Piratenpartei. Ja. Sei denn, wenn macht da alle möglichen Beschränkungen, was natürlich nicht vorstellbar ist bei Piraten. Insofern hatten wir so eine Mischform, also ein Zwei-Kammern-System eigentlich im Blick, was lange diskutiert worden ist. Nämlich eben so ein, sagen wir mal, Rat der europäischen Piratenparteien, der eben letztlich legitimiert ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und eben diese Chamber of Pirates, also eine Kammer der Piraten, wo eben alle Piraten, die möchten, da mitmachen können und Mitglied werden können und die eben inhaltlich diskutieren und eben Entscheidungen dann vorbereiten, die allerdings dann eben von den nationalen Parteien über den Rat dann abgestimmt werden müssen. War eigentlich ein, finde ich, immer noch gutes System, aber das war nicht mehrheitsfähig, und das lag vor allem an den Italienern, nicht? Weil die Italiener waren da etwas radikaler, die wollten ein Euroliquid. wollten sagen, sie wollen überhaupt gar keine Schäme auf Pirates oder irgendwie Organisationen. Die wollen einfach ein Euro-Liquid, wo alle Piraten sich anmelden können, wo dann eben das gemacht wird, was eben nach unserer Vorstellung Schäme auf Pirates machen soll.
Ja.
Und dadurch, wenn die Italiener quasi die Schäme auf Pirates unterstützt hätten, wäre das noch mehrheitsfähig geworden. Aber dadurch, dass es eben hier wieder den Streit gab zwischen Euro-Liquid und Schäme auf Pirates, ist das dann letztlich eben nicht mehrheitsfähig gewesen.
Hm.
Das ist nochmal wieder ein Hinweis darauf, der das ein bisschen zeigt, wie dieses Bootstrapping-Problem. Man diskutiert und diskutiert und auf einem Bundesparteitag würde ich dann irgendwann sagen, beide Arme nach oben, Geschäftsordnungsantrag auf Schließung der Rednerliste, damit dann irgendwann der Prozess der Abstimmung, damit man irgendwann mal weiterkommt oder sowas. Aber eine Geschäftsordnung, auf Basis derer man das nicht tun könnte, gibt es noch gar nicht. Das heißt, es bleibt einem eigentlich nur die klassische Diplomatie so. Das heißt, man muss in bilinguale Gespräche gehen, mal mit den einzelnen Nationen sprechen und da irgendwie versuchen, die Perspektive der anderen überhaupt erstmal zu verstehen, um dann sie vielleicht zu überzeugen oder irgendeinen Kompromiss sich ausdenken zu können. Das heißt, da ist die Debatte eigentlich ein viel vielfältigerer und komplizierterer Prozess, weil es eben nicht so dieses klare Regelwerk gibt, wie in einer schon bereits organisierten Struktur.
Na gut, und aus Barcelona sind wir dann weggefahren, haben gesagt, na ja gut, ist jetzt nicht so gut gelaufen, sind aber Anfangsschwierigkeiten. Es war schon klar, dass im Grunde genommen alles das, was wir in Barcelona abgestimmt haben, dann also auf der nächsten Konferenz, die also in Manchester stattgefunden hat, dann nochmal abgestimmt wird. Haben gesagt, aber das kriegen wir irgendwie hin, weil der Wille Leute eben tatsächlich da war. Nicht? Und Manchester war dann eben der totale Reinfall, was eben an so etwas wie Court of Arbitration. Das war also wirklich, das wusste ich auch nicht. Also Martina, natürlich aus deutscher Sicht, nicht? Wir haben eben im Parteiengesetz diese Schiedsgerichte, also Englisch Court of Arbitration, und sie hat das dann auch in die Satzung reingeschrieben und meinte, das sei was Gutes. Aber das ist in anderen europäischen Ländern nicht bekannt. Und gerade alle haben dann in das Court of Arbitration irgendwelche geheimen Mächte oder ganz böse hegemoniale Ideen.
Was ja noch lustiger ist, wenn man sich unsere Schiedsgerichte dann anguckt, wie sie de facto in der Partei, also gerade auf Landesebene, die ja eigentlich nie was zu tun haben.
Ne? Ja. Und danach, also das ging dann so weit, dass nach Manchester eben die PPUK, also die englischen und die Schweizer Piraten aus diesem Prozess erstmal ausgestiegen sind. Sagen wir mal, so etwas wie Court of Arbitration wollen wir nicht nochmal diskutieren. Aber das haben dann alle auch irgendwie eingesehen und dann kam es eben also zu einer wirklich sehr erfolgreichen Konferenz in Paris. Ja, also war ich also vor allem den französischen Piraten also wirklich nochmal sehr danken möchte, und das zeigt, ich habe es auch schon gesagt, dass wie wichtig es im europäischen Prozess ist, dass Deutsche und Franzosen an einem Strang ziehen. Das ist nach wie vor der Fall. Und die französischen Piraten haben ganz ähnliche Positionen wie wir, was eben europäische Politik angeht, und haben dann eben also im Prinzip alle anderen davon überzeugt, dass wir tatsächlich auch mehr Inhalte auch in der Satzung brauchen. Und es wurde dann eben beschlossen, also ein solches europäisches Piratenmanifest zu entwickeln, was quasi Satzungsbestandteil ist. Und das steht dann auch in der Satzung jetzt drin, nicht, dass das Piratenmanifest auch nur mit 2/3 Mehrheit also vom Council überhaupt geändert werden kann, wenn da was Neues rein soll oder wenn da was geändert werden sollte. Es wurden eben so einige Punkte, die so gemeinsame Punkte, also wie eben Netzpolitik, natürlich reingeschrieben. Und es gab dann gesagt, aber wir machen nur weiter, also an dem Prozess können dann nur die Piratenparteien teilnehmen, die diese Erklärung von Paris quasi unterzeichnen. Das haben wir dann, das war dann eben
die Paris Declaration.
Paris Declaration Neumarkt.
Neumarkt, richtig.
Neumarkt haben wir die beschlossen. Und gesagt, wir rufen eben sozusagen dann erst wieder eine Statutenkonferenz ein, wenn eben ja möglichst viele Piratenparteien das unterzeichnet haben. Und die fand dann eben also vor ein paar Wochen in Warschau statt. Ja. Und in Warschau wurde dann eben der weitere Prozess festgezurrt. Ja. Das heißt, wir hatten ja noch andere, also Program Group Meetings, also in Aarau, wo ich nicht dabei war, in Potsdam, in Rom, Zagreb und Kiew, die letzte. Und Kiew hat dann eben unter ja nicht so großer Beteiligung, also wurde hauptsächlich im Mumble gearbeitet, eben den ersten Entwurf dieses Piratenmanifests gemacht, was dann eben in Warschau finalisiert worden ist. Und dann in Warschau wurde eben auch dieser Letter of Intent, also ist jetzt auch auf ppeu.net, ja, kann sich jeder sehen, ppeu goes Luxemburg, ja, sagte das schon, also am 4. September in Luxemburg soll das alles fest, also letztlich festgezurrt werden, das haben wir alles in Warschau beschlossen, wurde eben noch eine Redaktionskonferenz für die Satzung bestimmt, ja, unter schwedischer Federführung, ja, und die, also das Manifest ist letztlich in, redaktionell auch in Warschau finalisiert worden.
Mhm. Ja, also das steht jetzt und wird also tatsächlich also dann richtig starten von nach dem Treffen in Luxemburg.
Genau, dann geht es sozusagen auch los. Da können wir übrigens, also wenn euch das jetzt beim Hören irgendwie interessiert, also es ist wahrscheinlich immer, wenn man mit Gruppen innerhalb der Piratenparteien spricht als Podcast, da kommt irgendwann das, wir brauchen eure Mitarbeit. Also wenn euch das irgendwie interessiert, wir treffen uns auch immer donnerstags im Mumble. Das ist so eine Gruppe, die hat Julia, glaube ich, erfunden, nennt sich Internationale Koordination. Wo wir eben diese Themen bearbeiten, wo wir auch so den sozusagen die Tagespost mit den anderen Piratenparteien bearbeiten und einen Task, der meiner Meinung nach noch ein bisschen Arbeit bedeuten wird, wenn wir es ordentlich machen wollen, ist halt diesen Antrag dann für Bochum vorzubereiten und also kommt vorbei, meldet euch bei mir beim Alios irgendwie, ich habe das im Bufo so ein bisschen unter meinen Fittichen und
ja.
Mit.
Ja. Ja, gut, jetzt vielleicht noch ein bisschen zu den inhaltlichen Fragen. Also wir haben jetzt die ganze Zeit von PPEU gesprochen. Also das haben wir allerdings schon in Barcelona festgezurrt, wie der Name der Organisation heißen soll. Also Artikel 1 der Satzung, the official name of the association shall be European Pirate Party and European Pirates, abbreviated PPEU or Pirates. Das ist sehr wichtig, dass also der Hauptname European Pirate Party ist, weil die Spanier, ja, also vor allem Katalanen, also auf die Barrikaden gestiegen sind bei dem Namen PP.
Mhm.
Weil das ist vielleicht nicht bekannt, nicht, dass in Spanien ist das die Party Popular, also die Ex-Frankisten, also eine wirklich rechtskonservative Partei. Sie haben natürlich immer, wenn sie als PP auftreten, so die Verwechslungsgefahr. Mhm. Nicht? Und das wollen sie auf keinen Fall, weil sie mit der PP nichts am Hut haben. Und deswegen mögen sie diese Abkürzung nicht.
Also wie heißt sie, wie ist jetzt die Abkürzung?
European Pirate Party, European Pirates, PPEU or Pirates.
Ah, doch PPEU.
Ja, ist eine Abkürzung, aber die wird in Spanien nie verwendet werden.
An dritter Stelle sozusagen in der Auflistung.
Ach so.
Es ist wie bei den wissenschaftlichen Papern, muss man sich doch auch immer irgendwie nach vorne arbeiten, genau. Oder so. Ja.
Und dann haben wir also noch einige Satzungsdetails in Warschau abgestimmt. Also zum Beispiel, es soll einen Chairman geben und also zwei Stellvertreter, aber ein Schatzmeister natürlich, aber keinen Secretary General. Nicht? Das war nicht so gewollt, obwohl also es geplant ist wohl, das werden wir auch noch in Luxemburg diskutieren, dann so ein Secretary General als Angestellten zu haben. Ja? Mhm. War eben die Frage der Stimmgewichte, ja. Das ist eine interessante Geschichte, weil natürlich wir haben große Parteien, wir haben kleine Parteien, nicht? Und dann war immer die Frage, ja, haben die alle die gleichen Stimmen? Da haben wir uns tatsächlich auf die Regelung der Grünen verständigt am Ende. Nämlich, also jede Mitgliedspartei hat selbstverständlich eine Stimme, ja, aber kann zusätzliche Stimmen bekommen, ja, also abhängig davon, ob sie eben bei Wahlen sehr erfolgreich war. Also wenn sie 3%, 5% und so weiter bekommen hat, dann gibt es jeweils noch eine Stimme. Oder auch abhängig von der Mitgliederzahl, also für so 10.000 Mitglieder, 30.000 und so gibt es auch immer noch eine Stimme, sodass wir also damit rechnen können, dass die europäischen Piraten werden wahrscheinlich die einzigen sein mit mehreren zusätzlichen Stimmen, also 3 bis 4 Stimmen dann haben werden.
Da kann man vielleicht kurz so erzählen, das ist halt ein tatsächlich interessantes Problem, was sich auch in dieser PPI, die es ja schon sehr lange gibt, also dieser weltweiten Piratendachorganisation, ist das dann irgendwann akut geworden, weil da hat das die Satzung auch nicht besonders genau geregelt, weil nicht jede Piratenpartei ist so sauber föderal aufgebaut, wie das uns in Deutschland ja, gar nichts anderes übrig bleibt. Also in Spanien haben wir zum Beispiel eine Situation, ich glaube, es gibt 4, sind mir bekannt, Piratenparteien. Also es gibt eine spanische Piratenpartei. Dann gibt es, also sozusagen auf nationalstaatlicher Ebene, dann gibt es eine katalanische Piratenpartei, eine galizische und eine in Madrid.
Eine baskische.
Und in Madrid, dann sind sogar noch eine mehr und in Madrid gibt es noch eine. Also sozusagen auf der kommunalen, auf der regionalen und auf der nationalen Ebene gibt es irgendwie Piratenparteien, die aber in keinerlei Zusammenhang stehen. Richtig, das sind alles eigenständige Piratenparteien.
Das ist ja dazu das kommt dann, in Spanien, das sind ja autonome Regionen. Genau. Das heißt, es ist keine Unterorganisation einer nationalen Partei. Ja.
Und da entstehen halt dann noch, kommen noch so interessante Details dazu. Ich glaube, die spanische Piratenpartei hat sowas um die 300, 400 Mitglieder. Und die katalanische hat irgendwie 1000 Mitglieder. Naja. Das heißt, da gehen dann natürlich Legitimationsdiskussionen los. Und in Österreich haben sie es jetzt nach dem bayerischen Modell gelöst. Da gab es die Piratenpartei Tirol und die Piratenpartei Österreich, die auch eigenständig waren. Und die haben jetzt quasi einen Vertrag miteinander gemacht, dass die eben nicht mehr konkurrierend antreten. So. Aber da ergeben sich dann halt auch Fragen, weil in der PPI sind dann nämlich alle 4 oder 3 oder ich weiß, also auf jeden Fall die spanischen und die katalanischen Piraten beide Mitglied geworden. Und wie verhält es sich dann mit den Stimmengewichten? Ist da das geografische Land irgendwie ausschlaggebend oder die politische Struktur oder wie macht man das?
Und ja, ich wollte gerade zu kommen, also wie wir uns beim Membership geeinigt haben, also es gab lange Diskussionen auch schon bei Barcelona, in Warschau haben wir das jetzt endlich festgezurrt. Es wird nur 2 Formen von Membership, von Mitgliedschaft geben, also einmal ordentliche Mitglieder, Ordinary Members und Beobachterstatus, also Observer Members. Ja. Also Ordinary Members are all parties which are established as a political party or in another form if their country or state does not allow them to become a party or makes it very difficult for them in a country or state of the European Union or in a country or state which territory lies at least partly in the geographical Europe without being a member state of the European Union. Das ist also der etwas weitere Begriff. Das heißt, wir wollen eben nicht nur Parteien, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommen, sondern die auch partly, also teilweise geografisch in Europa liegen. Als
Was ist
denn
mit der
Parteien.
Türkischen Piraten?
Ja, die sind ja teilweise in Europa.
Ja, die können.
Ja. Sie sind halt auch eine Orden, das war die zweite Einschränkung, also dass man schon eine richtige Partei im Sinne des Landes sein muss, beziehungsweise man darf davon abweichen, wenn es aus politischen Gründen sehr, sehr schwierig ist. Das ist zum Beispiel das, womit sich die russischen Piraten seit Ewigkeiten rumgeschlagen haben, dass der Staat es dort unglaublich schwer gemacht hat. Es gibt halt eben auch Staaten, wie Weißrussland oder so, da macht es einem der Staat nicht nur schwierig, da ist es auch aus Gründen nicht besonders schlau, eine Partei zu werden. Das sind meistens, da werden dann Vereine oder NGOs oder irgend so etwas gegründet. Das muss man dazu vielleicht erklären.
Das ist ja hier berücksichtigt. Also muss dazu sagen, dass die europäische Parteienrichtlinie, also der Europäischen Union, ausdrücklich auch erlaubt oder sogar forciert, dass auch Parteien, die aus Nichtmitgliedstaaten sind Mitglied einer europäischen Partei. Ja, die europäische Magnettheorie. Ja, dann kommen wir zu der zweiten Mitgliedsart, Observer Members. Das all parties which are established as a political party or another form, if their region, country or state does not allow them to become a card, it is the same in a region, country or state of at least part in geographical Europe, yeah, yeah. Are subordinate or other ordinate to associate member party or uneligible to become such a member party. Ja, das ist jetzt, muss man erklären, ich habe es vorher nicht gesagt, also wir haben gesagt, die ordentlichen Mitglieder können eben nur Parteien sein, die nicht eine Untergliederung einer Partei sind.
Das gilt aber für Spanien.
Nein, das gilt nicht. Das gilt für Spanien, weil die Katalonen können Mitglied werden, weil sie sind keine Untergliederung einer spanischen Partei. Deswegen können die ordentliche Mitglieder sein, aber zum Beispiel der Landesverband Berlin könnte kein ordentliches Mitglied sein, weil er ist eine Untergliederung der deutschen Piratenpartei, aber Landesverband Berlin konnte Observer-Member sein.
Wie machen es zum Beispiel die Belgier?
Die haben eine Piratenpartei, also
eine gesamtbelgische.
Gesamtbelgische, ne? Die sind aber auch, glaube ich, sowas um die 300, 400 so in der.
Die sind auch ganz genau, und die haben auch große Probleme, weil ja die um bei Wahlen und so weiter antreten zu können und um diesen Schwung zu kriegen, ist quotiert.
Mhm.
Du brauchst halt 50% Frauen. Das war letztes Jahr in Prag bei einem der Treffen, wo ich dann auch...
quotiert in Belgien. Ach so, ja.
Das heißt, ich habe dann ein Piratinnen-Treffen, also Pirates of Europe, mal gestartet und da waren unter anderem halt ein Belgier da, der dann ein bisschen davon erzählt hat, genau, und der meinte halt, dass das für ihn, also dass das für die Partei halt ein großes Problem ist, weil sie sich nicht wirklich als Partei auftreten und so weiter können, weil halt zu wenig Frauen da sind. Und dann war er halt in dem Treffen jetzt, um zu hören, wie man denn Frauen motivieren kann, bei den Piraten mitzumachen, damit auch die Belgier. Ähnliches Problem haben ja auch die Franzosen. Also um bei den Wahlen mitzumachen, braucht man ja 50% Quotierung. Und die Frauenquote ist auch in allen anderen europäischen Piratenparteien genauso doof wie bei uns.
Ich habe ja das T-Shirt an.
Außer in Serbien.
Von den belgischen Piraten gerade, das habe ich auf dem Parteitag von denen mitgenommen. Und das war da sehr interessant. Die haben ja das auch mit der Mehrsprachigkeit. Mhm. Das hatte interessante Aspekte, die mir so aufgefallen sind. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die das bei Weitem nicht so formell machen, wie wir mit Einladungsfrist und Versammlungsleiter wählen. Also da gibt es halt irgendeinen Pirat, der organisiert das und ein anderer Pirat, der macht so ein bisschen Moderation, aber ohne Geschäftsordnung und das ganze Gedöns.
Völlig undenkbar. Also, klingt
so,
völlig absurd.
Gut, jetzt nicht mit 1000 Leuten, aber immer mit so 200-300 oder so etwas. Funktionierte das ganz gut und meine Theorie war, zum einen hat man sich auf Englisch, also eine Sprache, die sozusagen für alle eine Fremdsprache war, geeinigt, was glaube ich in der Diskussion, dass man die Leute dann auch unterstellt, okay, er konnte sich vielleicht da gerade nicht so gut ausdrücken, also man hat nicht so schnell, also man hat mehr Toleranz vielleicht in der Sprache akzeptiert. Und ein anderes tolles Feature sozusagen war, dass man in Flämisch wie in Wallonisch die Anträge einreichen konnte. Und irgendein Team hat die dann jeweils übersetzt. Das heißt, man hatte zu jedem Antragstext zwei Formulierungen und konnte sich am Ende die schönere aussuchen. Mhm. Also das haben wir auch häufig so, ja, eigentlich ist der Antrag gut, aber das war irgendwie doof formuliert, weil irgendwie missverständlich oder so. So hat man zumindest schon immer zwei Varianten zu stehen.
Ah, ja.
Aber das jetzt irgendwie Fußnote wieder zu.
Gut, jetzt also bei den Observer-Members können dann so als unter zweitens auch Piratenparteien, die nicht geografisch in Europa liegen, auch Mitglied werden. Ja, im Prinzip eben alle, aber das ist ja nur eine Möglichkeit, nicht? Also das muss dann schon von der Partei ein besonderes Interesse an den europäischen Piraten bestehen. Und eben auch Organisationen, also Nicht-Parteien, carry the term pirate or any translation of them somewhere in the organization name and so on.
Das ist extra gemacht worden, wahrscheinlich für solche Organisationen wie die Piraten ohne Grenzen oder so, die wahrscheinlich auch mitmischen wollen.
Richtig. Und dann nochmal...
Die türkischen Piraten, das kannst du mir jetzt wahrscheinlich besser erklären, es gibt ja irgendwie dieses Pirat und dann irgendwelche Endungen in den Landessprachen und das Korsan.
Naja.
Irgendwelche Endungen. Und bei den Türken ist es, die heißen halt Korsan und nicht Pirate.
Ja. Und dann last but not least, als vierte Gruppe eben the Pirate Group of the European Parliament and the European Pirate Youth Organization, die sich ja bereits gegründet haben.
Genau.
Ja. Ja,
also ja. Da muss man sagen, da waren sozusagen die Yuppies schneller als die Altpiraten, was die Gründung der Organisation angeht. Die sind vor einer Woche, glaube ich, haben die gegründet oder sowas. Ne?
Ja.
Also eine europäische Jugendorganisation. Mhm. Ah ja. Und auch zusammengesetzt aus Landesverbänden oder?
Die sind auch die sind über ja, die Länder.
Ja, aber das sind ja, sind ja Vereine. Mhm. Die sind im Witz. Wir können uns ja alle denken, wer da die Finger im Spiel hatte, nämlich die gute Julia Reda.
Hätten wir eigentlich auch noch dazu holen müssen.
Ja, und die hat.
Die ist aber mit Orga hier bei der Open Mind sehr beschäftigt.
Das stimmt. Das macht sie auch jetzt das letzte Mal leider. Egal. Aber dann kann sie mehr in Europa rumwuseln, das ist auch schön. Und ich weiß es nicht genau 100%, das müssen wir nochmal nachgucken, aber das ist einfach ein Verein. Also die Jugendorganisationen laufen ja über Vereine und aber da kommt halt, wer kommt.
Ah ja, also das waren aber Personen.
Doch, klar, und es waren jetzt da aus Frankreich, es war in Schweden jetzt bei der Gründung und so. Also da sind auch international tatsächlich viele junge.
Aber es sind nicht die Yuppies Deutschland-Mitglied in den Europe, sondern irgendwie Julia und sonst deutsche Piraten sind
jetzt Mitglied. Das ist ein Verein.
Genau. Wie heißen die denn?
Young Pirates of Europe. Die haben auch einen Twitter-Account und also ich weiß nicht, wie die das. Ich sage jetzt einfach mal Verein, weil das jetzt das deutsche Äquivalent ist, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Rechtsform sie da genutzt haben, aber das ist keine. Jugendorganisationen sind ja
da
keine.
Könnte man höchstwahrscheinlich sogar nochmal einen extra Podcast drüber machen, wie die ganzen. Also in Schweden haben die Jugendorganisationen der Parteien nochmal eine ganz andere Bedeutung als hier in Deutschland.
Das ist eine interessante Sache. Mal, nicht nur über die jungen Piraten, da habe ich sowieso noch keinen richtigen Podcast gemacht, aber eben einen auch gleich über die jungen Piraten weltweit. Oder eben,
ja, weil es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie diese jungen Leute, die irgendwie 16 sind, durch die Weltgeschichte jetten, um sich am Arsch der Welt irgendwo in Schweden eine Jugendorganisation zu gründen für eine Partei, die noch nicht wirklich gegründet ist. Also es ist ja auch ne, es ist ja eine spannende Dynamik, also sehr schön. Ne? Es gibt ja natürlich Hoffnung, dass da auch gerade junge, engagierte, europäisch überzeugte Menschen herumkommen.
Ne? Gut, also ich glaube, soweit zu diesen Statuten. Oder gibt es da noch Fragen?
Nö, weiß man schon, also welche Länder vertreten sein werden und welche nicht vertreten sein werden. Also interessanter wäre ja natürlich jetzt, wer vielleicht bewusst da rausbleibt. Also
ja, wer ist der Wackelkandidat?
Du hattest mal gesagt, dass die Briten irgendwie nicht so richtig wollten. Jetzt wollen sie aber vielleicht doch wieder. Was ist mit den Schweizern?
Das war das die Schweiz.
Also, ja. Nein, ich muss ja das Pad mal aufrufen. Könnt ihr ruhig weiterreden.
Also die UK-Piraten, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es mit dem Projekt PPEU sozusagen da gerade aussieht, aber sie sind generell, das war auch so ein Moment, wo sie sich generell so ein bisschen aus dem Internationalen wieder ein bisschen zurückgezogen haben. Und da ist jetzt gerade ganz viel Aktivität, dass sie jetzt doch auch die internationalen Organisationen fördern wollen. Also es war so ein irgendwie an Nerven getroffen. Mir hat das auch mal irgendjemand erklärt, wo dieses Rechtsempfinden in den angelsächsischen Ländern herkommt, deswegen dann so ein Gericht erstmal. Ich glaube, es war so ein bisschen der Punkt, dass wenn man, also man braucht irgendwie, bevor man irgendein Gericht oder so, oder eine komische Organisation, braucht man erstmal irgendwie ein hartes Strafgerichtsbuch, wo genau drin steht, irgendwie, das ist böse und das ist die Sanktion sozusagen.
In Großbritannien haben sie eigentlich Gewohnheitsrecht. Mhm. Da muss man ja kein Strafgesetzbuch haben.
Mhm. Na, das war eigentlich die Argumentation.
Aber
ist ja witzig zu sehen, wie eben auch die jeweiligen Piratenparteien auch so gewisse, nationale Traditionen reproduzieren. Ja. Mhm. Und das ist bei den Briten natürlich auch so. Und die Briten sind natürlich auch gerade im europäischen Kontext
EU-Skeptiker
und versuchen sich da auch immer wieder rauszusehen, haben 1 Million extra Verträge, weil sie sich nicht komplett committen wollen. So, das ist ja schon da.
Mhm.
Und das ist bei der britischen Piratenpartei, diese Tendenzen gibt es auch. Mhm. Ich sage Tendenzen, oder es wird zum Teil auch reproduziert, aber ich glaube auch, dass die Briten auch gemerkt haben, dass sie das in Großbritannien nicht wuppen, ohne dass da eben auch ein europäischer Bezug da ist und vielleicht auch diese, auch jetzt gerade mit den Überwachungskanälen eben auch aus, wo Großbritannien ja wiederum auch zu einem Bös zu einem Feindbild auch stilisiert wird in Europa. Mhm. Ja, die bösen Briten mit den Amerikanern zusammen und uns arme Kontinentaleuropäer. Wir werden da jetzt von denen irgendwie abgehört. So. Also ich glaube, das kann nochmal eine Dynamik bringen, die das vielleicht ein bisschen ändert. Aber grundsätzlich, klar, ich bin auch gespannt. Also wer da, ich meine zum Beispiel Rumänien, wie sieht es in Rumänien aus? Mein letzter Stand war, da gibt es zum Beispiel auch gar keine, ist gar keine Parteistruktur. Ja. Das heißt, sie müssen sich da in diesen
dann jeweils,
also Rumänien war, soweit ich weiß, ein Verein auch. Mhm. Und da müssen sie eben, wenn die halt diese Vereinsnummer haben, müssen sie sich ja auch innerhalb des Vereins einigen. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern sie das konstituiert haben und so weiter. Aber da sieht man schon, wie das eine sehr deutsche Herangehensweise ist. Haben die Franzosen mal zu mir gesagt, meinten die, wisst ihr, warum das bei uns nicht funktioniert mit der Partei und warum das bei euch so gut funktioniert? Weil grundsätzlich hätte... kann man ja auch eigentlich sagen, oder Frankreich, das dockt eigentlich auch an, ja. Und die meinen, das ganz große Problem war, dass wir gerade in der Anfangsphase bei den Franzosen die Hacker nicht mit ins Boot gekriegt haben. Und die haben gesagt, ist ja auch vollkommen klar, ihr habt einen verfassten CCC, die haben Bock auf Vereinsmeierei und bei uns haben die da keinen Bock drauf. Ja, und das, dadurch ist die Piratenpartei in Frankreich zum Beispiel so ein bisschen stiefmütterlich auch parallel und dann natürlich auch so über, also netzpolitische Übermenschen wie Jérémy Zimmermann mit La Quadrature du Net, der da auch innerhalb der Szene dann viel abgegriffen hat und gesagt hat, wir brauchen mal keine Partei. Ich habe da auch mal eine Stunde mit ihm gestritten. Wir brauchen noch keine Partei und das ist doch alles hier, das ist doch typisch deutsch und so. Also da sieht man, wie auch die verschiedenen, also da gibt es ganz viele verschiedene Probleme in diesem Ratifizierungsprozess, wo man, glaube ich, jetzt gerade sagen kann, okay, da gibt es Leute, da ist die Struktur ein bisschen schwierig oder da ist so und weiter. Aber ich hoffe, dass sie so grundsätzlich alle schon sehen, dass zur Europawahl 2014 die Chancen schon besser stehen, das Ganze auch fair und gut und weiter zu organisieren. Ne?
Das wäre dann auch gleich meine nächste Frage gewesen. Aber Alexander wollte noch was sagen.
Also stell mal deine Frage.
Also meine Frage ist, schafft es denn die PPEU, für die Europawahl 2014 auch schon Inhalte einzubringen? Denn ich meine, das ist ja schon sehr bald und die Piraten werden ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, schon im November auf der Mitgliederversammlung, also Ende November, Anfang Dezember in Bremen, ein Europawahlprogramm aufstellen.
Also das ist noch fraglich, das müssen wir...
Das ist
also,
der Plan.
Gut, aber das wäre das Nächste. Also letztlich aus der Program Working Group ist ja auch das PPEU-Manifest hervorgegangen. Damit wollen wir uns dann möglichst bald jetzt beschäftigen. Ich wollte noch kurz hier sagen, wer die Paris Declaration unterschrieben hat. Also das ist ja, sind ja die Kandidaten, die auf jeden Fall mitgründen. Was nicht heißt, also ich höre, dass also die UK oder die Schweizer dann nicht auch mitgründen. Das wird sich ja dann in Luxemburg wahrscheinlich
oder vielleicht,
oder vielleicht sogar später. Ja. Aber jedenfalls die, die Paris Declaration unterschrieben haben, sind eben PPFR, also die Franzosen, PPDE, PPBE, die Belgier, PPCAT, also die Katalonen, PPEE, also die Esten, PPGR, die Griechen, PPNO, die Norweger, PPPL, die Polen, PPSE natürlich, die Schweden, PPNL, die Niederländer. Wobei wir da jetzt, wir wissen jetzt noch nicht genau, was in Niederlanden vor sich geht. Ja. die Österreicher, PPAT und die Italiener, PPIT.
Wieso weiß man nicht, was in den Niederlanden vorgeht?
Die hatten halt auch ein bisschen, also der internationale Koordinator von denen ist, glaube ich, zurückgetreten. Mhm. Und da gab es irgendwelches Popcorn. Aber auch das kann ich wieder nicht genau.
Also die Niederlande haben doch eine sehr popcornlastige, weil auch das auch spannend ist, was man auch nicht vergessen darf, Parteien sind ja auch immer Peergroups, ne? Und während wir in Deutschland natürlich relativ schnell sehr groß geworden sind und innerhalb von Deutschland sehr schnell große Peergroups auch aufgemacht haben, ist das auf internationalen, in den anderen Parteien nicht der Fall. Das heißt, in Rumänien saßen die, wie gesagt, letztes Jahr war mein Stand, die saßen da zu viert. So, und was passiert? Und das ist in den Niederlanden ähnlich, also eine sehr kleine Partei. Was passiert? Die Peergroup bildet sich auf internationaler Ebene. Und da kann es halt schon mal passieren, dass auf einer internationalen Konferenz einer ein Glas Wasser ins Gesicht bekommt. zum Beispiel einer von den Niederländern. Das war damals, egal. Auch zu Recht hat er das ins Gesicht bekommen. Aber also, und da entstehen dann darum wieder ne, diese klassischen auch Streitigkeiten innerhalb der Peergroup, aber halt auf internationalen Konferenzen. Die kennen sich alle untereinander. Wir Deutschen sind da witzigerweise wir haben natürlich da unsere Pros, also Andy Pop zum Beispiel, der ja auch von Anfang an die mitgegründet hat, der die auch Leute kennt und so weiter, aber die halt nicht diese Gruppendynamiken haben, die wir halt auch in Deutschland haben. Also die Deutschen sind da nicht so krass dran beteiligt, also außer vielleicht Gregory oder so, ne? Aber, und das ist ganz spannend, weil dadurch natürlich auch viele Überwerfungen stattfinden und viele Sachen, ja, aber jetzt kommt der Vorschlag, aber da hat der hier aus Warschau mitgeschrieben, auf den habe ich gar keinen Bock, ja? Das passiert jetzt auf internationaler Ebene. Und für uns Deutsche ist das nochmal eher so eine Distanz, weil wir das, den Fuß schon bei uns vor Ort haben.
Und das ist halt so ein Ding, da muss man dann halt auch eben da wieder, ist das wieder dieses Diplomatie-Dings, also einer dieser Vorbehalte gegen Deutschland kommt halt eben aus dem Bereich der PPI, weil eben sehr, sehr viele und dort ist es so, wenn dort die General Assembly, also die Hauptphase, also die, der Bundesparteitag, das Äquivalent sozusagen stattfindet, die Mitgliederversammlung, dann dort gibt es ein Delegationsrecht. Also ich kann eben als Land meine Stimme auch jemandem anders delegieren. Und da gab es eine, ich weiß nicht, welche Konferenz es war, da tauchten dann halt ein paar Deutsche ein, auf mit so einem Weihnachtsbaum an Delegationen irgendwie. Was ja erstmal eigentlich wirklich nett, weil es ist eine weltweite Organisation und dann können vielleicht einige Piraten nicht selber anreisen. Und dann haben sich halt Deutsche, die halt anreisen konnten, irgendwie angeboten, das Stimmrecht für sie dort wahrzunehmen. Mhm. Und das war wohl etwas too much.
Ja, da gab es ja auch Regeln. Gut, gehen wir mal zum Piratenmanifest. Ja, wir haben in Warschau beschlossen, eine Präambel zu fügen und die lautet wie folgt. We, the European Pirates, want society to welcome and adjust to the digital revolution. We identify the digital revolution as a moment of a total renewal of human societies. We recognize, therefore, as one of our primary goals, the defense of the Internet as a common good and a public utility. Mm-hmm. Ja. Übersetzung?
Ja, jetzt sogar da haben wir
Wir stecken im Digitalen, oder die Piratenpartei hat im Digitalen...
Want to welcome, ja, also
genau.
Das ist ein sehr schöner Text, der stammt übrigens von den Italienern. Ja,
auch nochmal vielleicht auch auf die Programmatik, also europäische Programmatik, können wir auch vielleicht nochmal kurz drüber reden.
Ja, auf jeden Fall, weil das ja ganz einfließen spannend. Muss in den Bundesparteitag.
Genau, und es war ganz spannend in Prag, da gab es halt auch die ersten Debatten darüber und man hatte sich, da könnt ihr, das kannst du vielleicht nochmal genauer sagen, aber man hatte sich grundsätzlich, das ist also so ein bisschen die der Impuls, tatsächlich erstmal die Kernthemennummer zu machen, weil wir uns da alle komplett einig sind. Mhm. Und dann zu gucken, okay, wie kann man das erweitern? Also das ist schon auch jetzt der Ansatz, den wir auch in Deutschland verfolgt hatten, eben auch auf europäischer Ebene. Und ich würde tatsächlich eher sehen, also ich glaube auch tatsächlich, dass das funktionieren kann, wenn man jetzt halt in Europa auch versucht, eben über die Kernthemen erstmal zu bedienen, weil man alle mitnehmen kann und dann halt Stück für Stück, wie das auch in Deutschland der Fall war, dass dann vielleicht auch Anträge kommen, vielleicht fühlen sich ja dann Menschen auch jetzt motiviert oder nach dem Parteitag in Bremen motiviert zu sagen, okay, wir schreiben da was und wir überlegen uns europäische Ansätze und wir überlegen uns das, was wir tun können. Also, und dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, weil momentan ist alles, was über das, was die Gründungsthemen der Partei sind, also worauf man sich so halbwegs einigen kann, sind halt quasi die Kernthemen. Und oder was wir in Deutschland als Kernthemen bezeichnen. Und darüber hinaus geht momentan meiner Meinung nach nicht so viel, ohne dass eben die Deutschen als paternalistisch.
Ja, aber wie es geplant ist, kann ich ja vielleicht kurz was zu sagen, sozusagen aus der organisatorischen Sicht. Also du hast vollkommen recht, das wird nicht mehr, wir sind ja gerade dabei, das erstmal zu ratifizieren. Das heißt, es wird nicht irgendwie ein europäisches Piratenparteiprogramm in der Form gehen, sondern es wird eben dieses Manifesto, was eben im Rahmen des Gründungsprozesses, das ist sozusagen die programmatische Aussage, die PPEU im Moment macht. Ja. Das macht ja aber auch Sinn, weil Themen ja auch nicht immer global sind. Das heißt, das sehen wir ja auch bei der Bundestagswahl. Da machen wir zwar ein Bundestagswahlprogramm, aber wir setzen vielleicht in den Ländern unterschiedliche Akzente bei den Plakaten und so weiter. Das heißt, man muss ja auch immer so ein bisschen auf die regionalen Themen eingehen. Und deswegen wird es dann so sein, dass also das europäische Wahlprogramm für die Europawahl, das werden wir Deutsche beschließen. also für uns.
Aber
es also werden vielleicht auch noch
mit andere, dem Manifest, ja.
Mit dem Manifest im Rücken, das muss natürlich irgendwie, da sollte sich natürlich nicht widersprechen, das ist klar. Aber der Prozess läuft auch schon, weil das zeitlich alles sehr knapp ist. Wir haben eigentlich viel zu wenig Parteitage im Moment, weil wir müssen erstmal einen neuen Bundesvorstand wählen. So, das ist eine Sache, ja, die ansteht. Das
kostet wahrscheinlich ein ganzes Wochenende.
Das ist zu befürchten. So. Dafür ist jetzt der Parteitag in Bremen angesetzt. Der ist Ende November, Anfang Dezember. Ja. Plan ist potenziell, wenn noch Zeit ist, noch was fürs Europawahlprogramm zu tun. Allerdings, oder das, was jetzt gemacht wird im Moment aktiv, ist, dass es wieder so eine Gruppe gibt, wie es das jetzt zum letzten Bundesparteitag gab, wo wir das Wahlprogramm gemacht haben, so eine Initiative, gemeinsames Europawahlprogramm. Mhm. Die haben jetzt eine Antragsfabrik, da kann man auch noch bis zum 7. September Anträge einreichen. Dann läuft das wieder durch Slime-Survey durch und so weiter und so fort. Und dann basteln die wieder so einen Antrag, wo, glaube ich, alles, was über 75% Zustimmung hatte, in einen gemeinsamen Antrag. Der wird auch noch finalisiert, sozusagen mit genug Zeit für die echte Antragskommissionsfrist. Das heißt, man kann auch diesen Antrag nochmal nehmen und sagen, ich dampfe den doch noch mal ein bisschen zusammen oder füge noch zwei Anträge ein. Aber das heißt, wir hätten dann solche Sammelanträge. Die könnten wir, wenn wir noch die Zeit haben, in Bremen dann potenziell noch bearbeiten. Nächster Parteitag ist dann der Aufstellungsparteitag. Der folgt dann direkt im Januar, wo wir normalerweise ja eigentlich keinen Parteitag. Der nächste ist ja klassischerweise wäre dann so irgendwann im April, Mai rum.
Ja, da sind aber schon die Europawahlen im April.
Der ist genau,
das heißt, den machen wir übrigens in Bochum wieder, einfach aus dem Grund, weil das Orga-Team für den Bundesparteitag, ein Monat ist halt quasi keine Zeit. Also die Vorbereitungen für so einen Bundesparteitag, die laufen normalerweise ein halbes Jahr vorher an. Das heißt, sie müssen im Endeffekt zwei Parteitage parallel organisieren, was natürlich ein extrem hoher Workload ist. Und deswegen haben die eben vorgeschlagen, lass uns das doch in der Halle machen, wo wir schon mal waren und die auch dafür ausgelegt ist. Weil dann kennt man zumindest schon mal, weiß, wo die Klos sind und wo der Stromanschluss
ist. Dann muss es ja eigentlich nochmal im April, also wenn das mit der Aufstellungsversammlung alles nimmt, dann müsste es eigentlich nochmal
so Programm. Das ist aber quasi erstmal der letzte Parteitag
vor der Europawahl.
Wir machen ihn auch im Januar direkt und nicht irgendwie im Februar oder März, was ja auch noch theoretisch genug Zeit wäre. Im Mai ist, glaube ich, Europawahl.
Ja.
Aber wir wollen uns da für den Worst Case, dass irgendwas schiefläuft, irgendwie angezweifelt wird oder so, dass wir noch einen Notfalllistenparteitag da noch genug Zeit für haben. Deswegen dann so früh und daraus das Dilemma mit den zwei Parteitagen parallel. Das macht es so ein bisschen stressig. Wir können den dann, das eine ist dann ja, also das im Januar ist dann eine Aufstellungsversammlung. Auch wieder die Frage, wie viele sich dann bewerben, wie lange das dauert, bis wir dann eine Liste zusammen haben. Da ist nochmal kompliziert, dass eine Aufstellungsversammlung ja was anderes ist als ein Bundesparteitag.
Genau.
Deswegen wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dann auch zu beidem parallel einzuladen. Dann kann man nämlich, wenn die Liste schon irgendwie Samstag Mittag steht, aus Gründen, warum auch immer, kann man sagen, wir schließen jetzt die Aufstellungsversammlung und eröffnen jetzt einen Bundesparteitag. Da könnten wir dann potenziell auch noch am Programm arbeiten.
Ja. Gut, aber jetzt weg von diesen technischen Details, zurück zum Manifest, ja, weil du das gerade gesagt hast mit den Kernthemen, Julia, das stimmt schon, aber das Manifest weist schon ein bisschen drüber hinaus, das steht auch schon in der Präambel, nämlich Total Renewal of Human Societies, ja. Mhm. Das ist nicht nur Netz und digital, sondern das ist auch gesellschaftliche, soziale,
also doch das europäische
Politik.
Ja. Das ist ja so ein Punkt,
das ist ein
über das hier viel gesprochen wurde, auch in Deutschland. Man gesagt hat, da muss eine europäische Lösung her. Und dann braucht man das natürlich in der BPEU.
Man kann ja auch sagen, und da ist dann vielleicht doch der Einfluss der Deutschen irgendwie groß, viele Piratenparteien sind ja auch noch in einem Status von Partei, wo sie vielleicht noch gar nicht so etwas wie ein Grundsatzprogramm haben. Ja. Und da wird im Moment halt sehr, sehr viel von uns übernommen gerade. Also das BGE-Thema ist in vielen europäischen Piratenparteien, die ganzen unsere Familienpositionssachen oder da die generelle Gendernummer wird irgendwie so übernommen und jetzt auch plakatiert, die Österreicher, die Australier, die Kampagnendesigns, also wir haben
mir fällt das jetzt schwer, das so zu sagen, aber irgendwo auch scheinbar eine gewisse Vorbild.
Wer es zuerst macht, der ist das nicht Vorbild. Oder, das ist halt einfach.
Vorbild, also nicht.
Ich, nicht weiß Vorbild es nicht, aber nennen, ich finde es auch schwer.
So Protagonisten.
Wir sind eine gewisse Protagonistin in einem gewissen Entwicklungs.
Pioniere, würde ich
sagen. Pioniere.
Pioniere.
Aber es ist ja auch vollkommen klar, dass es passiert, weil ja auch bei allem, was jetzt auch in der Deutschen Piratenpartei läuft und bei allem, was man da irgendwie schlecht findet, ist mir auch gerade nochmal klar geworden, dass ich mich bei Programme selten mit eingebracht habe, weil das nicht wirklich die Frontlinien waren. Also es gab schon die Frontlinie, das Programm dann zu verteidigen oder das Programm, also, ne? Aber wenn ich mir überlege, mit welchen Mehrheiten wir auch Programmtexte durchgebracht haben.
Ja, aber dann gab es auch Frontlinien, also BGE zum Beispiel.
Ja, aber nicht, dass ich am Programm mitgearbeitet habe, sondern dass ich das dann verteidigt habe, was ich für richtig hielt. Und das ist natürlich klar, dass das, jetzt mich irritiert, ist natürlich klar, dass es, dass da die gleichen Werte sich auch rauskristallisieren. Also dass die, das sind alles die gleichen Pappenheimer, ja. Also ob man jetzt in irgendwie, egal bei welcher Piratenpartei, wir waren jetzt auch in Israel und haben da Piraten getroffen, das sind alles die gleichen Pappenheimer, ja. Also da merkt man schon, da mache ich mir persönlich, ich weiß nicht, warum es jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch ist, aber ich, so programmatisch mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass die Partei da irgendwie dass die Partei da auf EU-Ebene dann abdriftet und sich gegen BGE oder sowas entscheidet. Mhm. Sondern ich glaube schon, dass sie das auch zum Thema machen, relativ schnell, weil das halt auch, ja, es sind halt überall die gleichen Pappenheimer.
Gut, ja. Schön, aber, also, Pappenheimerinnen. Das ist ja, was ich immer sage, also inhaltlich haben wir weniger Differenzen, unsere Differenzen liegen eher auf der menschlichen Ebene.
Und auf der formalen, ja. Und auf der
gut, dann schiebe ich mal eine Frage ein, die vielleicht gar nicht so gut passt, aber die wollte ich vorhin schon mal stellen, habe es dann irgendwie vergessen. Nämlich, wenn man über die menschliche Ebene spricht, wie kommen denn diese Delegierten zustande? Ist da irgendwer hingefahren oder ist da...
Also in Deutschland ist so der Bundesvorstand... Ja. Benennt die quasi. Das ist der formale Schritt.
Ja, formal müssen sie vom Bundesvorstand benannt sein, aber wie finden die sich? Also keine Ausschreibung gesehen, wir suchen einen Vertreter.
Nee, das haben wir, also ich sag mal so, die Alexander hat ja den Prozess beschrieben, es ist irgendwie am Rande einer PPU-Konferenz sozusagen, PPI-Konferenz sozusagen die Idee aufgekommen. Da war es ja noch etwas nicht Formelles so. Und dann sind, weil das ist ja so Tagesgeschäft, da ist ja dann erstmal der Bundesvorstand für zuständig. Ne? Nach Satzung, wir müssen irgendwie so das Tagesgeschäft regeln und da ist jetzt scheinbar eine relevante Aktivität irgendwie und da macht es jetzt Sinn, sich dran zu beteiligen.
Ja, normalerweise genau. Würde man jetzt erwarten, dass der Bundesvorstand ausschreibt und sagt, da gibt es eine Konferenz, wer will uns da vertreten, machen wir nicht selbst und dann...
Da muss ich persönlich, das ist ein Fail von mir. Das habe ich, als ich angefangen habe, das zu organisieren, habe ich das zu wenig gepusht. Mhm. Und das ist ab und an mal rübergefallen. Und dann waren halt die Pappenheimer, die immer schon in der internationalen Koordination rumspringen, auch schon seit Jahren, die das halt dann gemacht haben.
Naja, also
jetzt für meinen Teil.
Ich hab's ja eben als Europapolitiker auch gemacht. Und es konnte sich jeder einbringen. Es stand alles im Wiki. Ja, ich weiß, jetzt lachen alle. Ja. Natürlich, wer sich nicht für Europa-Themen oder Europapolitik interessiert hat, der hat davon dann wenig mitbekommen.
Also bei den eigentlichen Verhandlungen jetzt zur PPE-EU ging es sozusagen aus der formellen Sicht dann, es haben einige Reisekosten dann erstattet dürfen. Ja. Das haben sie halt dann vorher angefragt. Aber es war ja noch nicht so eine Delegationssache. Bei der PPI ist es ja da wirklich eine formelle Delegation, weil es die Organisation schon gibt. Da haben wir das auch bis ich hatte es bisher erst einmal das Vergnügen, das sozusagen zu organisieren. Und wir haben das eben in der internationalen Koordination besprochen in unserer Sitzung, das dort dann auch protokolliert. Das ist sozusagen, also wenn ihr euch irgendwie in dem internationalen Bereich einbringen wollt, ist
da kann jeder kann sich auf die Mailingliste eintragen,
genau.
Jeder kann in den Mumble-Sitzungen teilnehmen. Also das
und da wurde es halt...
Bemerkenswert, dass es das, bevor ich mich damit beschäftigt habe, noch gar nicht gab. Ich war auch sehr überrascht, als ich dann ankam und dachte, okay, es gibt keine Mailingliste für die internationale Koordination auf deutscher Ebene. Wow. Also,
ja, das ist überraschend.
Ja, es ist wirklich überraschend.
Es ist ein sehr, sehr historisch innerhalb der deutschen Piraten auch gewachsenen
das Ding, das ist mir auch aufgefallen, als ich den Bereich dann übernommen habe, hatte ich eben nicht das zentrale Wiki, wo ich das mal alles nachlesen konnte, wie das so funktioniert. Ich musste mir die Informationen schon zusammensuchen. Wir hatten jetzt vor einem Monat, anderthalb Monaten ein Treffen in Bremen und da haben wir uns auch irgendwie den gesamten Samstag eigentlich nur mal damit beschäftigt. Da habe ich gesagt, ich habe da jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um das irgendwie im Ansatz zu verstehen.
Aber das,
lass uns das mal strukturieren.
Jetzt. Aber es gibt das europäische Wiki, also über PPEU.net. Ich sage es noch einmal, zum Mitteilen, PPEU.net ist auch das europäische Wiki zu erreichen. Da ist alles dokumentiert, was an Konferenzen stattgefunden hat.
Aber so sonderlich barriereniedrig ist es
aber
nicht.
Eben,
es ist besser geworden. Wir haben schon gute Arbeit gemacht. Aber
Beschreiben, jetzt in dem PPI-Kontext, da haben sich dann Leute zusammengefunden. Irgendwie, ich glaube, es waren 5 oder 6, die jetzt zur letzten PPI-Konferenz sich als Delegation zusammengefunden haben.
Meinst du jetzt die PPEU oder?
PPI. PPI in der Ukraine.
Russland.
In Kasan. In Kasan, genau. Und das haben wir dann nochmal durch einen formellen Vorstand, ich habe das dann eben in eine Bundesvorstandssitzung eingebracht, habe gesagt, hier die 5 Leute reisen als deutsche Delegation da an und ich habe noch den Antrag war noch der Zusatzkontext drin, dürfen sozusagen, weil das auf, also dass sie, wenn ein anderes Land sozusagen, glaube ich, sich teilnehmen lassen wollte, musste man eine Stimme von einem anderen Land haben und dass die Delegierten das aussprechen dürfen, war auch noch Bestandteil dieses Antrags.
Gut, das ist PPI, genau. Gehen wir zurück zum Manifest. Erster Abschnitt, Civil Rights. Ja, also das ist ganz bewusst an den Anfang gestellt worden. Human Dignity is inviolable. Ja, ganz wichtiger Satz. Das ist eigentlich das, woraus wir unsere Politik leiten. Die Menschenwürde ist unantastbar.
Aber auch witzig, dass ja tatsächlich diese Grundgesetz Formulierung
Everybody has a right to life, liberty, security of person, freedom of thought, self-determination and participate in society. Ja, das ist
der Grundsatz
Reset, ganz am Anfang des Manifests. Die Handschrift, gut. We, the European Pirates, support the highest standard for civil rights in the European Union. Essentially are the rights of free association, freedom of movement and free assembly in public, freedom of opinion, expression and free access to information. Whistleblowers should be protected by law and not subject to legal action. We strongly believe that all people have the right to fair and equal treatment. As everybody belongs to a minority, the respect of the rights of the minority is essential for society. The privacy of the individual should be valued all the times and protected from being exploited by public and economic actors.
Das finde ich ja auch sehr schön. Ich glaube, das ist das... das Wirtschaftskritischste, was man irgendwie sich...
Also ich meine jetzt nicht nur Kernthemen.
Aber der Punkt ist, da hast du recht, da stimme ich zu, aber Kernthemen im etwas konkreteren Sinne. Das heißt, zu sagen, womit beschäftigen wir uns, weil das ist natürlich jetzt eine Absichtserklärung, aber ich sage ja, wir erinnern uns an unser genderpolitisches und queer-feministisches und Familienprogramm, wo ich am Abend in Chemnitz bei der Verabschiedung zu Lena Rohrbach gesagt habe, die wissen nicht, was sie da verabschiedet haben. Und ich glaube, die letzten 2 Jahre haben schon, das meine ich mit Kernthemen, also dass du dann, wenn du konkrete jetzt Forderungen stellst und konkret sagst, so dass es dann erstmal eben eher auf die Kernthemenebene fällt, als dass das, was wir zum Beispiel auch in Berlin gemacht haben, schon auf so eine breite Ebene.
Also obwohl, du meinst mehr, dass es konkreter oder weniger konkret.
In der konkreten politischen Ausrichtung, jetzt abgesehen halt von der Wertesetzung so, ja. Und ich finde es spannend, weil auch die Schweden zum Beispiel auch ganz klar gesagt haben nach 2011, mit den Kernthemen Ja, ihr alleine. Hattet, ihr Berliner, ihr hattet da recht. Ja, so. Und von daher, glaube ich, wird es auch ein natürlicher Prozess sein.
Ne? Aber Julia, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, wenn du sagst, die wissen nicht, was sie getan haben bei familienpolitischen Programmen. Also ich meine, ich habe ja nun, war ja dann in vorderster Front beim familienpolitischen Programm und habe mit vielen Leuten diskutiert. Die haben schon, also die Leute, die abgestimmt haben, haben an der Stelle das schon sehr gut verstanden.
Nein, ich meinte aber in den konkreten dann Ausgestaltungen dessen, was konkret an Politik folgt. Also ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir haben dieses Programm, daraus folgt, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute aus diesem Programm einen Antrag schreiben und dann heißt es, ah, nein, ja. Aber das steht doch da. Und ich weiß noch ganz genau, wo wir Situationen hatten auch, wo wir auf Twitter, das ist schon länger her, wir haben ja diese Kämpfe jetzt auch schon sehr stark geführt, ne? Aber wo auf Twitter zum Beispiel dann kam, ja, aber das steht doch nicht bei uns im Programm. Und dann kam natürlich direkt Andreas Petrich mit der Entschuldigung. Doch. So, also viele, die das jetzt sehen, ja, also die im Detail, die einfach nur gesehen haben, Freiheit und so weiter, aber sehr stark auch projiziert haben, was für sie dann konkret Geschlechterfreiheit in dem Kontext jetzt heißt. Und das ist natürlich hier auch der Fall, ja. Quasi sich frei von auch Unternehmen entfalten zu können. Was das jetzt konkret heißt. Also heißt das, dass wir jetzt das ist es. Also im Kern steckt das, die Möglichkeit der Revolution steckt drin. Aber die Frage,
ob es dann... steckt drin, das heißt sozusagen jemand, der das ein europäisches BGE unterstützt, kann da sich dann drauf zurückberufen und, so hatte ich Julia auch verstanden, dass vielleicht viele Piraten, wenn wir jetzt in Bremen dieses Manifest mit beschließen, im ersten Moment, das hört sich alles sehr gut an und macht auch irgendwie Sinn, aber nicht sofort sehen,
so, und dass dann es kommt zum ein Beispiel Antrag, ein BGE implizieren genau. Und dann kommt ein Antrag, sowas wie Monsanto in Europa verbieten. Ich versuche es mal ganz polemisch zu sein. Ja? Und dann geht es nämlich los und dann gibt ja die Debatte. Und darauf war das auch mit den Kernthemen bezogen, weil dann wird es haarig. Ich denke schon, wir haben, glaube ich, die gleichen Werte alle in der Partei, also die meisten Leute, bis auf die, es gibt ja auch ein paar, die da wegfallen, aber so grundsätzlich, wie wir uns Gesellschaft auch vorstellen. Ja. Und daraus jetzt erstmal sich dazu zu bekennen, ist ja auch schon ein Riesenschritt. Ich will das nicht kleinreden. Aber dann der Prozess zu sagen, okay, wir versuchen jetzt an der europäischen Entwicklung und an dem auch an, also auch aktiv gegen die Fehlentwicklungen zu kämpfen, weil das ist mein Plan. Ich weiß nicht, ob das auch euer
Plan ist. Aber das ist dann aber die kleine Politik.
Das sind Details, ne? Aber da, also das, ja, das gut, ist das, was mich...
Auch, auch große Fehlentwicklungen. Also die gesamte Bankenkrise und was gemacht worden ist, war nicht immer das Beste.
Exakt. Und da auch zum Beispiel, was mir wichtig wäre, kann ich ja schon mal ankündigen, weil ich hoffe, was kommt, das Thema auch Austeritätspolitik. Ja, ist ein Riesenthema auch auf europäischer Ebene. Es ist der falsche Weg. Und die anderen europäischen Piratenparteien hätten da, also gerade auch in den Ländern, wo das ja aktuell ist, nochmal eine ganz andere auch Zugkraft. Aber dafür brauchen sie natürlich den Support. Dafür brauchen sie auch eine Partei, also die europäische, also die PPU, die das auch pusht. Und da bin ich dann, ich hoffe, also da meine ich, wird es dann schwierig. Also wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, ich glaube, die Austeritätspolitik, das mehrheitlich abzulehnen, kriegen wir wahrscheinlich noch hin. Aber in der konkreten Umsetzung wird es noch ein harter Kampf einfach. Und viel Arbeit und viel Engagement, das da auch notwendig ist von Menschen, die hier halt jetzt auch zuhören und sich dann hoffentlich motiviert fühlen, auch mitzuarbeiten. Da ist Struktur, da ist eine Infrastruktur, die man nutzen kann, um wirklich auch in Europa als Piraten einfach was Geiles zu rocken.
Wir stehen eben, also dann werfe ich auch noch einen in Reigen, in der Außen- und Sicherheitspolitik müssen wir irgendwie gemeinsame europäische Außenpolitik, gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, die Themen, was machen wir mit der NATO irgendwie, so gesehen ja eigentlich eine Struktur, die für irgendwie einen ganz anderen Use Case konzipiert war, wollen wir die irgendwie umbauen, reformieren,
also die Themen sind mannigfaltig. Was vielleicht nicht gesehen wird, also aus der aktuellen NSA-Affäre, sage ich mal, nach Snowden, ergeben sich da auch ganz neue politische Handlungsperspektiven.
Ja, klar. Absolut. Gestern kam raus, er hat das mit Wien, ja, das jetzt also auch in Österreich, er hat erst die Bombe in Deutschland gedroppt quasi, sehr klug übrigens, ich hoffe, sie haben das geplant, wenn nicht, sind sie einfach ziemlich talentiert, weil sie wussten, in Deutschland fällt es auf ganz anderen Boden, auch alleine aufgrund der Piraten. Und ich habe auch immer wieder gehört, so auch im Kontext Deutschland als Vorreiter von Privacy und so weiter. Und jetzt haben sie gestern Wien also ne, dass es eine Abhörstation in Wien gab, der NSA, und wenn die jetzt so richtig schön Domino machen.
Ja, ja, das
also,
machen sie. Ja,
das ist klar, also
das Domino gibt sogar Anlässe, das wissen vielleicht auch viele der deutschen Piraten nicht. Also im September haben wir nicht nur drei Wahlen in Deutschland, also die hessische, die bayerische und die bundesdeutsche Wahl, sondern auch noch die Piraten in Österreich haben im September
Dann kommt Luxemburg, dann kommt Tschechien.
Norwegen, Australien. So, also wenn ich jetzt mir was zu Weihnachten wünschen darf, wird das so ein Pirate, also wir haben das auch häufiger schon innerhalb der deutschen Piraten irgendwo hier und da mal diskutiert, dass es schon gut wäre, vielleicht wenn die bayerischen Piraten, die ja eine Woche vor der Bundestagswahl und vor Hessen drin sind, wenn die reinkommen, dass das dann nochmal irgendwie eine Motivation geben kann und dass da so eine Kettenreaktion entstehen kann.
Ja, und dann noch richtig, und dann haben wir nächste Revolution.
Ja. Ja, noch nicht. Also gehen wir zum nächsten Abschnitt des Manifests.
Wie ist denn der Stand der Revolution? Entschuldigung.
Citizen Participation and Open Government ist auch revolutionär. Citizen Participation and Open Government.
Willst du nicht weit, also weil das ganze Ding vorlesen
ist vielleicht besser ist erstmal eine Übersicht.
Nee,
achso, ja, ist gut, nicht wenn du sagst, mach wie du willst. Noch ist das hier ein freies Land.
Ja.
Noch.
Das war aber, das, also diese Sätze, ich kann's ja, könnte das jetzt stundenlang erzählen, war alles unheimlich umstritten und wurde lange diskutiert. Power resides with the people. Their rights and their dignity stand above all else. We, the European Pirates, strive to create opportunities for democratic participation and to promote their widespread use, because only democracy can ensure the equitable balancing of European diverse interests. Public authorities should be encouraged to put forward participatory and collaborative tools that allow citizens to actively propose policies and make decisions.
Ja, da ist das.
Nein, man
das
fordert Liquid. Es von den anderen, aber man selbst will es nicht machen. Naja, gut.
Also. Na, wieso?
Details.
Was will man da selbst nicht machen?
Naja, die PPU scheint ja nun kein Liquid oder was auch immer machen zu wollen, wenn ich das
bisher noch nicht gemacht hat. Ne? Also, da ist dann halt. Ja, stellen sich ja die gesamten. Wir haben es ja noch niemals in Deutschland.
Ja, ja. Na gut, ja. Das war. Also, hier geht es ja um
in Open Bremen, Government. Bremen, SMV.
Ja, aber ich finde. Auf der europäischen Ebene ist das ja noch viel wichtiger. Und auf der europäischen Ebene ist das mit dem Delegieren ja wirklich unabdingbar. Ich meine, du kannst immer sagen, in Deutschland, wir machen besser Liquid ohne Liquid. Also einfach jeder soll da abstimmen, das ist Basisdemokratie, ist auch schön. Aber das kannst du natürlich auf einer europäischen Ebene deutlich schlechter machen. Allein schon wegen des Sprachproblems. Wenn das auf Englisch geschrieben ist, nicht jeder Portugiese oder auch nicht jeder Deutsche kann gleich gut Englisch. Ja, und dann kann man eben auch mal hergehen und dann ist was anderes auf Französisch geschrieben. Man muss die Sprachen ja auch ernst nehmen. Und dann kann nicht jeder Deutsche oder jeder Portugiese gleich gut Französisch. Dann muss es halt Leute geben, die sich dann darum kümmern. Und man kann auch nicht, wenn es schnell gehen soll, immer alles in alle Sprachen übersetzen, weil das doch irre aufwendig ist.
In der EU geht das.
Ja, aber nicht wie bei den europäischen Piraten. Ja.
Na, da haben wir uns auf Englisch geeinigt.
Ja, aber
ganz ehrlich, wenn du wirklich Basisdemokratie willst, kannst du nicht von allen Leuten verlangen, alles auf Englisch zu machen.
Ja. Da stimme ich zu.
Gut.
Das ist eine absolute
Participation.
Das ist Participation, weil du kannst es. Und ich meine, momentan bei der jetzigen Struktur der Parteien jeweils in den jetzigen Ländern, also jetzt mal abgesehen von Deutschland und auch vielleicht Schweden, weil es zu groß ist, ja. Aber in der jetzigen Struktur ging das noch, weil die Leute, die du jetzt in den Parteien hast, das sind ja auch die ganz krassen Avantgardisten innerhalb ihrer Länder. Das heißt, das sind Leute, die am Computer aufgewachsen sind, junge, internetaffine Leute, für die ist das weniger das Problem. Aber wenn man sich jetzt überlegt, alleine die Struktur, die wir in Deutschland schon haben. Und wir sind ja nun wirklich jetzt keine Volkspartei. Wir sind ja schon, ne? So, wenn man sich die Struktur anguckt, den kann man auch nicht zumuten, jetzt doch irgendwie sich in alle Themen auch noch auf Englisch einzulesen. Ja? Da stimme ich dir zu. Und ich finde es auch ein schönes Beispiel, dass du sagst, man soll die Sprachen ernst nehmen mit dem Französisch. Manchmal braucht man eben, dann hat man einen Text und dann ist er noch nicht übersetzt und dann ist es halt auch praktisch zu sagen, na gut, dann ich weiß jemanden, der das lesen kann, der sich damit beschäftigt.
Genau. So, gerade ist da so ist doch das mit dem liquiden Delegieren, mit dem Delegieren, was
brilliant,
man
immer
so machen kann, da ist das doch eigentlich auch sozusagen die Lösung für das Sprachproblem.
Ja.
Das ist jetzt auch alles viel zu rational.
Dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen.
Wie auch immer. Also ja. Hauptsache, man hat ein Tool.
Genau.
Und ich denke, das Tool muss man haben, denn selbst wenn es komplett basisdemokratisch ist, also ohne Liquid, ist es immer noch besser, als wenn man von den Leuten verlangt, irgendwie, weiß ich nicht, zu reisen oder das über so eine Funktionärsschiene alles immer durchzukriegen.
Vor allem, wir haben die Computer doch.
Naja, aber ich meine, wir wollen ja auch dann auch mehr europäische Piratentreffen machen. Ja,
das muss natürlich auch passieren. Nicht? Das ist eigentlich was, was ich sehr vermisse. Ich habe das auch gestern so gedacht bei dem Treffen über die Open Mind. Ich sagte ja schon, wir sind ja bei der Open Mind. Sowas braucht man eigentlich auch übernational.
Ja, beziehungsweise das ist natürlich wieder eine Frage der Ressourcen, aber das ist auch gewünscht. Also ich weiß, der Paul, der eben schon mal erwähnt wurde von den belgischen Piraten, hat mich auch mal angesprochen, Mensch, wie gesagt, kleine Partei, wenn die sich treffen, sind das meistens ihre Parteitage, wo sie an der Satzung weiterbauen und solche Sachen machen. Also das heißt, die haben sowas, was wir machen mit Barcamps und Kongressen, haben viele Piratenparteien noch nicht. Und der Paul halt als Belgier sagte, boah, ihr habt da eine Konferenz von Piraten und dann auch noch für so ein spezifisches Thema wie Wirtschaftspolitik und nicht nur so ein allgemeines Dings.
Ja.
Total, nein, total interessant. Ja, ich wäre gerne gekommen irgendwie, aber auf Deutsch kann ich halt nicht. Deswegen habe ich jetzt auch irgendwie
meinen Vorschlag. Man kann das doch machen. Und das muss vielleicht auch nicht immer von Deutschland aus gemacht werden.
Wollte ich ja gerade sagen.
Die haben keine Kohle.
Also ich habe jetzt im Bufo auch mit den ganzen Veranstaltungen, die der Bund dann so mitfinanziert, zu tun gehabt. Und da habe ich das eigentlich überall als Input mit reingegeben. Also die nächste Euvicon macht es definitiv. Ist ja auch eine europäische Wirtschaftskonferenz, dass sie da auch achten wollen, dass sie irgendwie englischsprachige Slots oder nicht deutsche Slots irgendwie haben. Also das ein bisschen zu internationalisieren. Und wir Deutschen, wir haben einfach schon die Ressourcen. Und wir machen es trotzdem. Also da bei der Potsdamer Konferenz habe ich das auch angeregt, dass die das nächste Mal sich auch irgendwie an internationales Piratenpublikum irgendwie richtet, um da eben das zu ermöglichen. Weil wir haben jetzt die Ressourcen und die Mittel, wir sind schon relativ groß. Klar, wenn die anderen das auch machen und die PPI eben dafür. Noch ein kurzer Ausriss in dieses andere, in diese andere Organisation. Da haben wir leider den Fehler gemacht, dass wir keine Finanzordnung mit verabschiedet haben. Das ist ja, glaube ich, bei der PPEU etwas anderes. Das heißt, es gibt keine Finanzierungsbasis. Und deswegen leider auch noch nicht so wirklich die Möglichkeiten, von dort etwas mehr solche internationalen Konferenzen zu organisieren. Aber auch da sind wir dran.
Na gut, so, nächster Abschnitt. Transparency. Das musste ja kommen.
Ja.
Transparency and accountability for public institutions are the counterpart of good data protection regulation to protect privacy. We, the European Pirates, want clear transparency in common affairs and good privacy for individuals. Public authorities should be required to regularly publish organizational and task description, including catalogs of all administrative records. Everybody has the right to access documents and proceedings on all levels of government and the information available to the respective public authorities. The respect of the right shall be controlled by a strictly independent organ.
No.
Das war's.
Ja, das war's. Mm.
Klar und deutlich. Das war Transparency.
Wie viele Punkte kommen denn dann noch?
Spezielle, es ist nicht so lang. Ja, also es
kommen noch?
Ein wichtiger Punkt ist Copyright Reform.
Aha.
Natürlich, das musste ja auch kommen.
Ja, das war ein Kernthema.
We, the European Pirates, want a fair and balanced copyright law based on the interest of society as a whole. We therefore demand the copying providing access to, storing and using literary and artistic production for non-commercial purposes must not just be legalized but protected by law and actively promoted to improve the public availability on information, knowledge and culture, because this is a prerequisite for the social, technological and economic development of our society. Everyone shall be able to enjoy and share our cultural heritage free from the threat of legal action or censorship. The commercial monopoly given by copyright should be restored to a reasonable term. Derivative works shall always be permitted, with exceptions which are very specially enumerated in law with minimal room for interpretation.
Ja, ist auch nicht so ganz einfach.
Ja, das war schon etwas kompliziert. Ich hoffe, mein Englisch war dann gut genug.
Kann man ja auch nochmal nachlesen.
Kann man aber noch nachlesen, nicht? Ja. Nächster Punkt, Patent System Reform. Patents are governed, backed monopolies, which are obstacles in a free market and increasingly hinder instead of help innovation. Patents should definitely never be given for things that are trivial, non-substantial, target ideas, computer programs, business models, or are otherwise unethical. In the long term, an alternative system to support innovation must be developed to replace patents and ensure that the results of research come to the benefit of society.
Ja, klar. Also Patente sind natürlich auch ein wirklich wichtiges Thema bei fast allen Piratenparteien. Das ist ja
Kernthema. Aber das ist ja auch gerade auf europäischer Ebene nochmal relevanter.
Also für die Schweden ist es wirklich das Kernthema. Ne? Das kommt ja auch aus deren Entwicklung.
Her. Da kommt ja die Piratenpartei her, also nicht örtlich gesehen, sondern von diesem Thema.
Ja.
Also Patente und
Copyright/Urheberrecht.
Ja, ja.
Je nachdem, in welcher Tradition.
Das ist natürlich auch nochmal schwierig mit den unterschiedlichen Traditionen.
Ja.
Aber gut, das wird man irgendwie hinkriegen.
Na, gut, also noch, drei Themen. Ja. Nächste.
Infrastruktur vermisse ich.
Nächste, Open Access and Open Data.
Ja.
The results of any research carried out with public funds, completely or in part, must be published in Open Access scientific journals or the or by other means which make them readily accessible, readily accessible to the general population. All data created for public use or with the use of public money, regardless of origin, should be freely available to the general public, as long as personal details are not revealed without the consent of the concerned individuals. It shall be made available in an appropriate form, which shall also include a form for data processing. Access must not be limited by application, procedures, licenses, fees or technical means.
So war es so klar, glaube ich.
Kernthema.
Net neutrality.
Absolutes Netz. Kernthema.
Everybody should have unencumbered access to the internet and other public information and communication networks and have the possibility to protect all data transfer with good privacy. To ensure this, we, the European Pirates, advocate for a discrimination-free internet which does not permit operators, governments or other bodies to either block or prioritize certain kinds of applications, services or contents, nor limits the access depending on the location of sender or receiver.
Ja, wobei natürlich da dann auch der Breitbandausbau fehlt. Das hätte man eigentlich auch noch reinschreiben müssen, dass natürlich überall in Europa das Internet auch ankommen muss.
Also das folgt ja sozusagen daraus. Das wäre ja wieder eine konkrete Forderung.
Ja,
also auf deutsche Ebene wäre es dann halt, das Ding endlich mal in die Grundversorgung aufzunehmen. Ja. Aber dafür kann man am 22. September die Piraten in den Bundestag wählen. Entschuldigung, fließen das Thema.
Everybody should be unencumbered access to the Internet and other public information. Das ist da eigentlich da drin. Und last but not least, der letzte Punkt. Free software and liberal culture. We, the European Pirates, support the promotion of software that can be used, analyzed, decimated and changed by everyone. This so-called free and liberal open source software is essential for users' control of their own technical systems and provides a significant contribution to strengthening the autonomy and privacy of all users. Free culture is an important resource for the education and creativity of society. We strive to promote artistic activity and cultural diversity to ensure a rich educational and artistic environment for our and future generations.
Ja.
Aber da zeigt sich jetzt auch gerade, fand ich schön, es kam gerade bei diesem Open Source Paragraphen kam dieses Flosswort vor. Und das zeigt, finde ich, was Schönes eigentlich, wenn man so ein bisschen international versucht, Politik zu machen oder Texte zu verfassen.
Was ist das Floss?
Floss steht für Free and Libre Open Source Software. Ah, ja. Und OSS kennen vielleicht noch viele als Abkürzung für Open Source Software. Aber das war dann sozusagen nicht genug. Und dann kam nämlich die sprachliche Sache dazu, dass einfach im Englischen das Free irgendwie diese Doppelbedeutung hat. Ne? Free as Freedom und Free wie Freibier. Also, und dadurch ist dann immer bei diesem reinen Frei dann das Problem entstanden, was meint man denn jetzt? Einfach nur, dass die Software kostenlos ist oder dass sie eben frei ist im Sinne der Nutzungsrechte und so weiter und so fort. Und da hat sozusagen dieser internationale Prozess dann zu diesem etwas längeren Abkürzung, die dann noch das Libre mit reingenommen hat, geführt. Also es ist, da ist Sprache sozusagen noch ein weiteres Ding, womit man dann Anträge oder Formulierungen noch genauer und auf den Punkt da bringt, weil es vielleicht ähnliche Formulierungen in anderen Sprachen, das nicht so genau. Also es ist eine Art
auf. Im Deutschen wäre es eindeutig.
Genau.
Freie Software ist dann freie Software. Ist nicht kostenlos.
Lose Software, genau.
Englisch heißt kostenlos free.
Das ist ja, das ist bestimmt ein Zufall, hat nichts mit der kapitalistischen Tradition im angelsächsischen Bereich zu tun. Oder?
Ja,
oder?
Sprache und Bewusstsein, Bewusstsein und Sprache.
Ja, schwer ein bisschen zu sagen. Oder? Schwer zu sagen.
Ja gut, das ist nur meine esoterische Sprachwissenschaft.
Ja, also wie man sieht, es ist wirklich sehr viel drin in diesem Manifest. Es ist sehr viel rausgeflogen, was als redundant oder zu detailliert angesehen worden. Deswegen ist es auch sehr kurz geworden, was ja nur ein Vorteil ist, weil...
Ja. Kernthemen sind drin und eben nicht nur die Kernthemen, also ich finde den Anfang eigentlich sehr gut, wenn man dann doch so ein bisschen weiteren Wurf gemacht hat, eben auch im Hinblick auf die Sozialpolitik und so. Also und dass man da die Gesellschaft komplett verändern will, das klingt ja nach Revolution.
Sympathischer Ansatz, ne? Ja, diese Partei. Ansatz. Könnte man beitreten.
Ja, aber man kann ja nicht beitreten. Das ist, das ist dumm gelaufen. Irgendwie.
Oh.
Naja, aber man sich in der internationalen
muss aber möglich sein.
Einbringen,
hey,
kann man sich.
Aber das muss möglich sein irgendwann. Weil momentan ist ja so, wenn die Leute ihren Landesverband nicht mögen, dann fliehen die ja entweder in den Landesverband, und es gibt ja auch schon ein paar, die auf der Bundesebene als Mitglied geflohen sind. Mhm. Vielleicht können wir irgendwann auf europäische Ebene
also
flüchten
vor unseren eigenen Landesverbänden. Ich muss dazu sagen, also ich hab auch die Hoffnung auf die Chamber of Pirates nicht aufgegeben. Das ist auch tatsächlich so in der Diskussion gelaufen. Nicht? Das heißt, also auch die Schweden haben gesagt, na gut, also kann man ja zurückstellen, kann man ja immer noch machen. Das ist erstmal schon ein guter Anfang. Ja, und
wie überzeugen die noch?
Ja, die Frage ja eigentlich, die in so einer gesamten Gründung irgendwie dahinter steht, ist, wie lange, also wann mache ich die Rednerliste zu und wann lasse ich den letzten Antrag irgendwie zu? Weil ich arbeite ja die ganze Zeit an irgendeinem Konstrukt, was noch gar nicht sich realisiert hat. Und da die richtige Abwägung zu finden, also zu sagen, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt machen wir erstmal die Gründung. Und dann können ja auch erstmal die beitreten, die das okay finden. Welche, die damit ein Problem haben, treten vielleicht noch nicht bei. Das ist dann irgendwie ein bisschen schade, aber ist dann halt so. Und dann kann sich das ja auch noch weiterentwickeln. Man kann ja dann eben auch die Statutes irgendwie ändern und weiterentwickeln.
Ja, also
irgendwann einen Punkt zu finden. So,
erstmal nicht. Wir haben das jetzt, das Manifest und die Statuten so finalisiert. Die werden am 4. September, sage ich nochmal, in Luxemburg vorgestellt, ja. Und dann sind natürlich alle aufgerufen, das zu ratifizieren und beizutreten. Das wird dann also ein paar Monate dauern, bis alle Mitgliedsversammlungen so etwas stattgefunden haben. Aber eben, also vor den Europawahlen wird dann offiziell wahrscheinlich dann auch in Brüssel gegründet, sodass also dann, wenn das Europäische Parlament gewählt ist, also die PPEU als europäische Organisation, Partei eben auch schon zur Verfügung steht. Ja, und dann muss man sehen, nicht wie viele Piraten sitzen im Europäischen Parlament, wie geht's weiter, wie wären eben alle europäischen Piraten bei dem Prozess dann
beteiligt. Also 3% müssen doch
da. Also 3% müssten wir in Deutschland kriegen und auch in anderen Ländern. Vielleicht schwierig in so kleinen Ländern, also Luxemburg zum Beispiel, Könnte ich mir schwierig vorstellen.
Ja.
Und da gab es ja auch schon Ideen. Die deutsche Liste muss ja nicht nur aus Deutschen bestehen.
Mhm.
Man könnte zum Beispiel auch einen Luxemburger auf einem aussichtsreichen Listenplatz.
Da müsste man jetzt mal ins Wahlrecht gucken, ins Europäische. Ja, geht das tatsächlich?
Ja, da muss man schauen. Also ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Das richtet sich nach dem Europawahlgesetz des Deutschen, das der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es anders ist, dass eben jeder, der wahlberechtigt ist, dort auch kandidieren kann.
Ja. Und das, also mich freut es halt generell einfach, dass diese internationale Kiste bei den Piraten jetzt irgendwie nochmal wieder einen neuen Drive bekommt. Ja. Ich weiß jetzt auch diese ganzen Wahlen im September, das PPEU-Ding, jetzt in Dresden gibt es so eine Drei-Länder-Konferenz, wo sich Piraten aus Polen, Tschechien und Deutschland in Dresden treffen und da auch über länderübergreifenden Wahlkampf ist total wichtig. Also in Sachsen, es haben halt teilweise zum Plakate aufhängen, haben es halt sächsische Piraten weiter als polnische oder tschechische Piraten. Das ist so eine ganz administrative Kiste irgendwie, dass man sich da unterstützt.
Schön. Ich meine, wir hatten ja 2011 in Berlin auch substanzielle Unterstützung von tschechischen Piraten.
Mhm.
Und ich habe denen damals auch gesagt, ich würde dann auch mal in Tschechien helfen. Also die Gelegenheit ergab sich noch nicht, aber eigentlich finde ich das total korrekt.
Das macht auch total Spaß. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man so ein bisschen so eine Grenze hat, auf die internationale Ebene zu gehen. Also zumindest war es bei mir so, und ich kenne auch einige Leute, die mir das erzählt haben, dass man so ein bisschen Berührungsängste hat. So, ich meine, das ist natürlich jetzt bei dir nicht der Fall, aber generell sind das schon so, wenn man das einmal überwunden hat, dann macht das halt richtig Spaß, wenn man Leute trennen lernt und es ist so, verdammt, du kommst irgendwie, du bist so weit weg und du bist mir so viel näher als mein blöder NPD-Nazi, Nachbar so. Also es ist, wo man auch tatsächlich ein Gefühl dafür bekommt, dass wir hier an einer ganz, an einer echt großen Sache sitzen können und echt ein Fenster haben, wo wir was reißen können.
Ja, naja, ich meine, es ist sicherlich sehr interessant zu sehen, was in den anderen Ländern passiert. Und ich bin ja wirklich der Meinung, wir müssen das, und das geht ja dann wahrscheinlich auch, wirklich, wir müssen die Kontakte da forcieren.
Ja.
Und Unterschiedlichkeit bei aller Gemeinsamkeit irgendwie auf der Werteebene ist halt auch total toll, weil da können wir Sachen voneinander lernen. Also vielleicht könnte ich den Eindruck haben, dass die Spanier vielleicht dann manchmal auch auf die etwas bürokratischen Deutschen dann mal so zurückgucken, hätten wir das vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen mehr irgendwie untereinander organisiert, hätten wir uns eine Menge Stress gespart.
Die Katalanen haben zum Beispiel super tolle Wahlwerbespots gemacht.
Mm. Ja, die waren
ganz großartig.
Die waren brillant, ja.
Und er hat ja sogar damals den Berliner Wahlwerbespot so ein bisschen auch
inspiriert.
Also so diese Szene mit der Bürokratin da, das war ja ganz klar inspiriert von dem Katalanischen, weil da auch so einer auftritt. Beziehungsweise, die hat es ein bisschen anders gemacht, die hatten nur diesen Schuber.
Mm.
Ohne Person. Stimmt,
ja.
Also diesen Akten, so einen Aktenschrank. Und das ist von daher, also kann man da unheimlich profitieren davon.
Oder was ich geil fand, was ich nicht wusste, einfach das habe ich so dadurch, dass da rumtummelt, irgendwo dann gehört oder erfahren, dass die Isländer, die haben für ihren Bundesvorstand sozusagen, haben die eine Regelung, dass die zwei Board-Members besetzen, die per Random über die gesamte Mitgliederdatenbank. Das heißt, sie haben so einen Zufallsfaktor im Vorstand drin irgendwie. Also der Großteil wird gewählt. Ob man das jetzt nun gut oder richtig findet,
das ist, ja
ist auch. Das ist, ich finde es eigentlich auch einen sehr, sehr interessanten Gedanken, aber weißt du, sowas hört man dann irgendwo anders und kann es dann mal innerhalb der eigenen Partei, und deswegen da auch die Diversity ist genauso viel wert wie die gemeinsame Wertebasis, die da sozusagen vereinigt ist. So.
Aber gut, ich glaube, dass das ginge jetzt nach deutschem Parteiengesetz so nicht. Aber man könnte so was machen wie eben. Könnte
eine Beauftragung per Los machen. Das wird das deutsche Parteiengesetz nicht verbieten.
Aber das wäre blöd. Halt,
sowas für sich
oder so etwas. Oder so etwas. Man kann kooptieren, nicht? Bei den Koalitionsregeln.
Oder man schmeißt einfach eine Person raus und dann wird diese Person halt vorgeschlagen. Also dann kandidiert ihr halt für den Bundesvorstand.
Dann wählt man die nochmal.
Man kann einen wählen und dann, man kann einen auslosen und dann wählen.
Wenn der sagt, ich will das, würde das wohl auch machen, dann wird er einmal noch durch eine Wahl legitimiert.
Und wenn nicht, dann...
Na gut, das geht dann irgendwann.
Habe ich bei euch denn schon für das Konzept des Hofnarren mal geworben? Das ist, finde ich, auch noch ein sehr schönes Konzept. Das sieht, ganz kurzer Ausflug noch, das sieht vor.
Wo kommt das her?
Ich habe es, glaube ich, von Hamburger Piraten das erste Mal gehört.
Aus Europa.
Nee, das ist genau. Das sieht vor, dass man ein neues Vorstandsamt schafft oder ein Satzungsamt schafft, für das man nicht direkt kandidieren kann, sondern hat man nur die Option zu kandidieren, wenn man zuvor für ein anderes Vorstandsamt kandidiert hat, aber eben nicht gewählt wurde. Dann hat man sozusagen die Möglichkeit, als Hofnarr zu kandidieren. Ist man gewählter Hofnarr, hat man ein Recht, und zwar man darf eigene Meldungen, Pressemitteilungen und Ähnliches im Namen der Piratenpartei Deutschland herausgeben, und man genießt für seine Amtszeit völlige Immunität vor jeglichen Schiedsgerichten.
Ich mag
halt
das.
Der institutionalisierte Whistleblower. Also er nimmt sozusagen, was ja der Hofnarr auch quasi ist, er sagt das am Hofe, was nicht politisch opportun ist, aber es ist sozusagen seine Aufgabe, und deswegen wird ihm das nicht angekreidet.
Ja, ich weiß nicht, aber ich kenne da so Edeltrolle, die in Frage kämen, weil sie...
Die würden aber nicht gewählt
werden. Aber sie würden Verantwortung übernehmen, das wäre nur noch
Chance
ganz viel
wert. Haben, gewählt zu werden bei Vorstandsämtern, aber die vielleicht in so ein Amt gewählt.
Ach so. Nee, glaube ich nicht. Also,
und dann trollt vielleicht die Basis zurück und wählt sie tatsächlich. Dann kandidieren die dann halt so für sowas wie Schatzmeister oder so. Und dann trollt die Basis zurück und wählt sie zum Schatzmeister. Und dann sind sie...
Würde dann gleich in diese...
Dann mit allen rechtlichen Dingern sind sie... Ich finde das, ja...
Satzung schreiben, als Hofnarr kann nur kandidieren Michael Ickes.
Ehrenhofnarr des Hofes.
Ja, Ehrenhalber.
Also, aber auch den nach
der Satzung. Aber vielleicht keine Pressemitteilung im Namen der Piratenpartei.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn also wir müssen ja jetzt nicht den Namen, aber jeder hat ja vielleicht so seinen, jetzt mal den Worst Case, aber ich glaube, dass... Es wäre ja dann auch bekannt, da würde dann ja auch stehen, irgendwie vielleicht, also ich weiß nicht,
der
was auch das vorgesehen ist.
Der Hofnarr der Piratenpartei Deutschland verkündet.
Genau, dass da irgendwie so ein Kürzel zumindest dran ist, wer das rausgibt. Verantwortlich für diese Pressemitteilung oder so steht, irgend so ein Satz steht da doch immer irgendwie unten drunter, dann kann man ja irgendwie regeln.
So, na, diese Pressemitteilung des Hofnarrs.
Also das wäre doch
der Hofnarrin, ja.
Whistleblower
vom Feinsten.
Ja. Ja. Naja, also wo wir jetzt schon auf der Ebene angekommen sind, sieht so aus, als ob wir
unsere Reise beendet hätten
durch Europa. Also wir müssen das natürlich nochmal aufgreifen. Ich würde dann auch, wenn es soweit ist, wenn man zum Beispiel einen Spitzenkandidat, eine Spitzenkandidatin hätte jetzt für die Europawahl, hätte man eben auch nochmal direkt so über Europapolitik, auch nochmal über thematische Dinge was machen. Ja gut, mit Alexander kann man immer über alle Aspekte der Europapolitik sprechen.
Aber der ist
mit
ja
der AG Europa, die machen gerade etwas ganz Interessantes auch schon für diese Antragsfabrik, die jetzt läuft. Sie arbeiten sozusagen das Bundes- und das Grundsatzprogramm nochmal durch und gucken sozusagen, welche Punkte sind auch für ein europäisches Wahlprogramm sozusagen eins zu eins zu übernehmen, ja, da übersetzen das und reichen das dort schon mal ein.
Hätte man eigentlich auch Jill dazu holen können?
Das macht Jill, also der ist
ja
auch
eben. Und, genau. Er ist ja eigentlich also wirklich auch alle Achtung für seine Arbeit,
ja,
sehr
Wahnsinn.
Aktiv und
wöchentliche
Motor. Der war ja auch hier, ist aber glaube ich gerade vorhin abgefahren schon. Von daher.
Ja.
Na, dann danke ich euch erstmal für das interessante und anregende Gespräch. Und wie gesagt, Europa wird dann im Fokus sein nach der Bundestagswahl. Und dann haben wir sicherlich noch Gelegenheit, weiter darüber zu sprechen. Also, tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.